ich wusste immer, dass Captain Haddock ein Trinker ist, aber dass es so Trinkerheilanstaltmäßig ist, das habe ich jetzt erst in der Rückschau gemerkt.
Ausnahme der Rose.
Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Heute mit einer Folge, die auf internationalen Druck entstanden ist. Wir gehen auf Weltreise mit dem vertonten Comic-Dinosaurier-Franchise Tim und Struppi. Begrüßt euren betrunkenen Kapitän, der als Kind in ein Fass rumgefallen ist, Linus Volkmann. Und den zähnefletschenden Fellbatzen, der in seiner Freizeit gerne Produkte von Royal Canin vom Boden leckt, obwohl er gar kein Hund ist. Felix Scharnau, das bin ich. Wir hören heute die erste Folge der Tim und Struppi-Serie von Maritim. Tim und Struppi, die Krabbe mit den goldenen Scheren.
Da, ein Wasserflugzeug. Die haben bestimmt den Funkspruch aufgefangen. Wir sind gerettet. Es trägt das Zeichen von Marokko, CN.
Schurken, Feiglinger, auf Schiffbrüchige zu schießen.
Vorsicht, er kommt zurück.
Hallo, hallo, willkommen beim Podcast über Hörspiele. Ich erkläre es einfach nach 5 Folgen mal wieder, worum es geht. Einmal suche ich mir ein Hörspiel aus, über das wir hier 6 Stunden lang reden. Und einmal du. Heute bin ich dran mit Aussuchen, hat man schon gehört an der Einleitung. Und du bist Linus Volkmann, habe ich schon gesagt. Und am Anfang immer die Frage, wie geht's dir eigentlich?
Sehr gut. Vielen Dank, Felix, für die Nachfrage. Mir hat in deinem Ankündigungstext eben gut gefallen, als du gesagt hast, es ist international. Und ich dachte so, eine Folge von internationalem Niveau. Aber du hast ja gesagt, internationaler Druck ist hier der Hintergrund. Aber warum nicht? Aber woher kommt der?
Ich kann es schon vorziehen, wenn du willst.
Ach so, entschuldige.
Ich bin so flexibel hier, wir können alles machen. Ich kann dir sagen, was der internationale Druck ist. Und zwar ist Tim und Struppi, ist dir vielleicht selber auch aufgefallen irgendwie. Ich habe es nicht gehört als Kind, du glaube ich auch nicht. Ne? Die Comics kennt jeder. Aber wir haben irgendwie die Hörspielserie verpasst. Und mir ist durchaus aufgefallen, du wirfst mir immer vor, ich würde unsere Fanpost nicht lesen. Aber ich tue es schon. Und da ist mir durchaus aufgefallen, dass häufiger sich Tim und Struppi gewünscht wurde in den letzten Jahren. Wir machen diesen Podcast ja schon sehr lange.
Ja.
Ich glaube seit 2021 oder so. Kann das sein?
Ja, die Leute haben natürlich auch gedacht, 20 Jahre sagst du jetzt.
Ach so. Nee, das jetzt nicht. Aber ich habe jetzt wirklich nicht mit reingenommen, die ganzen Sachen, die uns privat gesagt wurden, die an der Theke, mir an der Tankstelle.
In der Kirche.
Und in der Kirche, genau. Und auf Instagram und so weiter. Da haben auch nochmal etliche Leute das gewollt. Aber alleine per Mail haben sich Tim und Struppi gewünscht, seit 2022. Der Felix aus Norddeutschland, der Kai aus Hessen, der sehr nette 3-Fragezeichen-Cover-Illustrator und Autor Andreas Ruch, Roland, Axel und zuletzt Erik sogar. Alles Männer übrigens.
Ja, aber das ist doch, sind das internationale Zuschriften? Also war das auf Deutsch, was du da bekommen hast?
Das meiste schon, aber ich sag jetzt mal ganz ehrlich, hier Kai aus Hessen, also internationaler geht's doch gar nicht.
Toll.
Ja, also. Nee, aber es ist wirklich, man merkt, es wünschen sich sehr viele Männer, Tim und Struppi. Mir ist auch vorhin erst aufgefallen, warum. Es macht wieder keine Frau mit in diesem Hörspiel. Kann man vielleicht schon mal vorziehen, diese Erkenntnis. Es ist eine sehr männliche Sichtweise, glaube ich, auf die Welt. Aber vielleicht ist es auch nur Zufall.
Das du hast halt einfach auch so eine maskuline Energie und das zieht eben auch andere Typen an, wie so, die denken so, oh toll, hier. Wunderbar, du bist so wie der Andrew Tate der Hörspielszene.
Das ist mal wieder
positiv gemeint.
Sei froh, dass ich keinen Rechtsschutz habe, sonst würde ich hier schon wieder einschreiten. Aber wir waren bei, wie geht's dir eigentlich? Ich weiß ja zum Beispiel, wie es dir geht, weil du hast sehr lange im Vorfeld schon gesagt, wir müssen es am Montag machen. Montag, 12 Uhr, High Noon. Ne? Ich habe vorher ganz lange Meetings. Da werde ich bestimmt nicht gut drauf sein. Und, wie bist du drauf?
Genau, also ich bin richtig schön aus einem beruflichen Meeting auf 180 raus. Also ich habe ja als Freiberufler habe ich ja diverse Auftraggeber, ich mache sehr viele Meetings, deshalb denke ich, kann ich das hier so ein bisschen amorph sagen. Nicht, dass eben jemand auch enttäuscht ist, also wie ich jetzt zu der Sitzung gestanden habe, aber es war wieder furchtbar. Und ich wollte auch nochmal fragen, wie du damit umgehst. Wir haben ja für alle HörerInnen, die das nicht wissen, wir haben früher lange Zeit ein Büro geteilt. Also wir waren in einem Verlag beschäftigt und haben uns auch Meetings geteilt. Und ich kann mich erinnern, obwohl du immer sehr viel Zeit in der Kaffeeküche verbracht hast, dass du auch irgendwie genervt warst von den Meetings. Und dass es aber auch Leute gibt in Büros, für die das kein Problem ist. Du gehst in den Konfi mit deinem Kaffee und dann wird erstmal gelabert, was man mal machen müsste. War das so oder hast du das früher so genossen? Das waren ja viele Meetings damals.
Naja, das Problem ist immer, ich habe das mittlerweile bei etlichen Unternehmen auch so gespürt, es gibt einfach Leute, deren Beruf ist das ganze Ding mit den Meetings, ne? Das sind dann meistens irgendwelche Chefs oder so und das ist deren Job quasi, die ganze Zeit irgendwo in Meetings zu sitzen und deswegen haben die so ein bisschen da, geilen so ein bisschen da drauf und denken auch immer, es müsste ständig irgendwas geredet werden, der Rest denkt sich, ich würde gerne arbeiten und das ist so ein bisschen der Fehler im System. Natürlich, wenn man irgendwie die nicht initiiert, diese Meetings, dann ist es einem direkt schon mal nicht so wichtig und so ging es mir meistens, deswegen natürlich habe ich das nicht geil gefunden da.
Und wie ist das jetzt, wo wir nicht mehr zusammenarbeiten? Du bist ja auch ein viel beschäftigter, viel gebuchter Autor. Ist es heute noch so, dass du dich grämst oder ist es alles ein bisschen tighter?
Ich habe nicht so viele Meetings. Ich habe manchmal eins, da geht es dann auch darum, da wird dann so das, was alle so gemacht haben, wird so bewertet. Da gibt es dann eine gute Seite und eine schlechte Seite. Und da guckt man natürlich immer, ist man auf der schlechten Seite? Also hat einen da jemand reingeschoben und dann muss man wahnsinnig gut schauspielern, dass es einem egal ist oder so. Das habe ich gelernt. Und ansonsten, ich hab nicht mehr so viele Meetings, ehrlich gesagt.
Ich jetzt eigentlich
fehlt mir nicht.
So viel habe ich es auch nicht. Aber ich bin ja immer so, ich will ja auch immer so eine Ja-Straße sein, weil das hat mich auch immer früher in Jobs schon genervt, als wir dann noch in dem Büro waren. Es gibt ja so Leute, ne, da geht dann immer nichts. Sie sind immer überlastet und schaffen ihre Sachen 2 Tage nach Deadline und du kannst halt gar nicht so richtig gestalten. Und deshalb bin ich immer gerne für Vorschläge offen, aber deshalb bin ich auch immer so ein bisschen gefährdet. Ich bin jemand, der so aus Meetings dann rausgeht mit einer Handlungsableitung und andere haben halt nur mal gelabert und ich denke, na gut, jetzt muss ich das ja machen, wir haben das jetzt hier besprochen und vielleicht ist es auch deshalb für mich so, dass ich vor Meetings ein bisschen Sorge habe und jetzt war es jetzt auch wieder so, dass ich irgendwas haben wollte, also Umkehrschluss, ich wollte irgendwas durchbringen und die anderen haben sich da zurückgelehnt und sind immer so, nee, machen wir nicht und so und das ist was mich persönlich sehr anfasst. Also ich, ein Grund, warum ich auch selbstständig bin oder den ich daran sehr genieße, ist eben, dass ich selber mich ausbeuten kann und niemandem Rechenschaft schuldig bin, was ich mache und was ich nicht mache, aber eben vor allem auch, was ich mache. Mhm. Ich möchte natürlich immer noch mal ein bisschen noch mal eine Schippe draufpacken oder da noch mal rangehen und wenn dann mehrere Leute involviert sind und dann die nicht wollen, das frustriert mich total.
Also bei mir ist es so, ich bin ja auch selbstständig und da hat man natürlich auch hauptsächlich Meetings mit sich alleine. Mhm. Und da muss ich sagen, das Gute ist, die sind relativ schnell vorbei. Das Schlechte ist, auch da trage ich nicht immer so hohe Ambitionen mit raus. Also die Ableitung ist auch teilweise recht faul. Also manchmal brauche ich auch das Regulativ von außen, um mal irgendwie in die Gänge zu kommen. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was ich so mache. Und naja.
Ja, also Felix, ich gönne dir diese privilegierte Position und so wunderbar. An dir kann ich mich so ein bisschen raufziehen, beziehungsweise du musst mir irgendwann mal Geld leihen, wenn es zu eng wird und die alle anderen wieder Nein gesagt haben in der Branche zu meinen super Ideen.
Ja, apropos Geld leihen müssen, ich würde es Hashtag Korruption nennen. Erzähl doch mal, du hast doch wieder Leute an der Theke kennengelernt. Dann hörte ich, die waren bei dir zu Hause und jetzt hast du Geschenke bekommen. Können wir darüber mal reden?
Genau, ich erinnere mich an nichts, sagt unser Mandant. Nein, aber darüber werden wir noch reden müssen, wenn wir das auch bebastelt haben, denke ich. Also ich kann noch nicht darüber reden. Wir haben nämlich von der Firma Blue Bricks bekommen so Sets, Klemmbausteine, die man zusammensetzt. Ähnlich wie eine bekannte Firma, die man nicht nennen darf. Und die haben den, Blue Bricks hat den Franchise von, halte ich fest, den 3 Fragezeichen. Und dann habe ich an der Theke im Nachtleben da so einen interessanten jungen Mann kennengelernt und habe den mit nach Hause genommen und ein Wort gab's das andere und ich konnte dir sehr viele Sets schicken von dieser Serie. Aber ich hasse Werbung in Podcasts. Also das klingt jetzt so wie ein Aber. Aber es gibt aber auch ein realistisches Aber an der Stelle. Und zwar bekommen wir kein Geld dafür, dass wir das hier erwähnen. Das möchte ich unbedingt betonen. Aber ich weiß auch noch gar nicht, wie das geht. Das sind ja ganz viele so Schachteln in der Schachtel, also ganz viele Tütchen und so. Ich kann noch nichts über den Spielwert sagen, wie geil oder wie nicht geil das ist. Ich habe das nur bekommen, an dich weitergegeben und demnächst würde ich das mal zum Thema machen beim Geplänkel. Denn es geht ja um die drei Fragezeichen, wenn nicht wir müssten darüber reden.
Also worüber ich heute gerne schon, ich habe schon eins gebaut.
Nein.
Die andere, doch.
Wann denn?
So klein. Ja, gestern.
An einem Tag geht das.
Das ist ja, kommt drauf an. Da gibt's so kleine, so, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Das sind so, man soll sich ja kein Abbild machen, ne? Also drei Fragezeichen sind ein bisschen wie das Christentum. Es gibt da halt Gebote, ne? Und da gibt's so Köpfe von den drei Fragezeichen. Justus, Peter und Bob auf so einem Sockel. Gibt's drei Stück. Und da habe ich gestern den Bob halb gebaut, beziehungsweise bauen lassen. Und man kann ja auch sagen, hier von wegen, man darf das Wort nicht sagen, nein, Lego, es ist auch kompatibel mit Lego, aber es ist halt nicht Lego, denn Lego hat vor ein paar Jahren oder vielleicht auch schon länger her, weiß ich nicht genau, dieses Formatrecht, die hatten tatsächlich ein Recht auf diese Steine und das ist die irgendwie entweder illegal, was ich korrekt fände, oder es ist irgendwie abgelaufen, auf jeden Fall dürfen jetzt auch andere Firmen was machen in der gleichen Größe, das ist tatsächlich mit Lego kompatibel. Da hatte ich aber da gesessen, es gibt da auch irgendwie schöne Sachen, wir reden ja auch noch drüber, aber ich hatte da gesessen und mich gefragt, ah, was hätte ich denn gerne, jetzt wo die diese drei Fragezeichen Lizenz haben, das ist doch die interessante Frage, was müssten die, ne, ist mir schon klar, man fängt mal klein an, guckt mal, nimmt der Markt das an und dann, was muss dann kommen, also klar ist ja natürlich der Schrottplatz als Set.
Ja, weißt du, ich habe den Jungen nochmal getroffen, weil ich ihn so gut finde. Er hat auch eine Band, der Gang 350, noch mit einem anderen Freund. Habe ich den nochmal getroffen. Und weißt du, was der gesagt hat? Das nächste Set, was jetzt kommt, ist der Schrottplatz.
Aha. Dürfen wir das schon sagen?
Das weiß ich nicht, aber das L-Wort dürfen wir nicht sagen, hat er mir gesagt.
Ich lasse mir gar nichts verbieten. Aber genau, dann reden wir wann anders drüber. Ich meine, die Liste wäre auch noch viel länger, aber jetzt, wo ich sehe, wo ich von dir zum ersten Mal höre, wir kriegen überhaupt kein Geld dafür, behalte ich meine geilen Ideen, die ich noch habe, weil ich mir der Schrottplatz ist natürlich naheliegend, ja, behalte ich alles für mich.
Ganz einfach. Dachtest du, wir kriegen da Geld für? So korrupt bist du dann doch hinter den Kulissen mit deinem guten Job.
Naja, wir sind selbstständig, wir werden als Berater vielfach zu Projekten hinzugezogen. Warum nicht bei diesem? Ich hätte ein paar gute Ideen. Na, egal. Was ich aber auch noch erzählen wollte, ist, ich habe mal wieder einen Kontrollbesuch machen müssen bei dir. Ne? Wer diesen Podcast hier schon häufiger gehört hat, man weiß, Linus ist so ein bisschen, der meandert so ein bisschen aus. Da muss man hin und wieder mal nach dem Rechten sehen. Und deswegen bin ich mal nach Frankfurt gefahren und habe seine Wohnung kontrolliert. Wie beim letzten Mal, sehr viele Bierdosen, aber das war nicht das größte Problem. Mir ist vor allem aufgefallen, das fand ich relativ kritisch, habe ich aber jetzt on air, wollte ich schon sagen, also live in der Situation, nicht, habe ich nur erwähnt, nicht ganz so viel zu gesagt. Der Linus scheint ein Suchtproblem zu haben und zwar mehrere gleich, zwei hat er und zwar das eine ist, er hat in der Küche ungefähr 6 Kilo Ingwer. Vielleicht kannst du das mal den Leuten erklären.
Es sind einfach nur 8 bis 10 riesige Strünke Ingwer, weil ich gerne heißes Wasser mit Ingwer trinke und dann eben mehrmals am Tag das aufgieße. Aber ich muss sagen, als wir zuletzt Gäste hatten, gab es tatsächlich auch ein Raunen hinsichtlich des Ingwer-Eimers, der die Hälfte der Küche ausmacht. Es scheint, das muss ich auch sagen, obwohl es mir natürlich total seriös vorkommt. Es scheint auf andere Leute irgendwie schwierig zu wirken. Also ich muss sagen, für die gesellschaftlichen Verhältnisse habe ich offensichtlich zu viel Ingwer. Das stimmt.
Ich bin ja durchaus auch Ingwer-Konsument. Ich habe dann nur gesehen, wie viel Linus sich in so einen Tee reinmacht. Das ist quasi so eine Tasse voll mit Ingwer und das wird dann so benetzt mit 3 Tropfen Wasser, die noch reinpassen. Da habe ich so ein umgekehrtes Verhältnis, weil ich habe mich schon gefragt, ich, wie gesagt, kenne Ingwer selber von zu Hause und der ist ja nicht so, als würde der nicht irgendwann schlecht werden, ne? Aber scheinbar ist da ein ziemlicher Durchlauf. Und woran auch ein ziemlicher Durchlauf ist, ist das Thema Puzzeln.
Aha.
Warum stehen bei dir 35 Puzzle im Regal? alle von der gleichen Marke.
Ja, ich bin auch gerne mit mir selber zusammen, wie du ja auch weißt. Auf der einen Seite denkt man so, oh, Linus Volkmann, es ist der People's Man. Er will die ganze Zeit wie Majestix auf dem Schild getragen werden und schreit Anweisungen und neue Ideen. Aber eigentlich bin ich schon tatsächlich von meinem Wesen her introvertiert und muss sehr viel Zeit mit mir selber verbringen, beziehungsweise es frisst sehr viel Energie mit anderen. Und die Zeit alleine, beziehungsweise hier mit meinem Lover Quitty Seeds, die verbringen wir dann gerne puzzelnd, Bier trinkend, die Dosenbier, die Regale, die du angesprochen hast. Und am nächsten Tag, wenn uns schlecht ist, dann alles mit dem entzündungshemmenden Ingwer wieder auf Kurs juckeln. Also Entschuldigung, so ein Porträt. Also ich denke ja immer so, ach Felix, er kommt, ne, mit seinen Scheuklappen und ich fühle mich so richtig gesehen. Zwar jetzt nicht so ganz liebevoll gesehen, aber schon interessiert oder zumindest neugierig betrachtet. Also toll.
Ja, ja, genau. So war's doch auch. Neugierig umgesehen in deiner Wohnung. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Feedback. Da hat sich auch wieder ein bisschen was getan. Willst du was vorlesen oder tragen oder rezitieren?
Gerne. Und zwar... Wir haben Post bekommen von Tobi. Hallo ihr Nasen, ich wollte euch mal ein paar Gedanken zur letzten Folge dalassen. Also er bezieht sich auf TKKG, die Falschmünzer vom Mäuseweg. Toll, dass Linus inzwischen zum dritten Mal die Matratzenlieferungsgeschichte erzählt hat. Es entwickelt sich langsam zu einem audiohistorischen Kulturgut, das eigentlich in jeder Live-Show zu einem eigenen Programmpunkt werden sollte. Was mir allerdings auf der Seele brennt, es ist eine absolute Frechheit, dass der Kamelhaarmantel aus der verrückte Maler Erwähnung findet, aber der Nussknacker Olsen aus der rasende Löwe unter den Tisch fällt. Das ist geschichtliche Verzerrung, die ich so nicht hinnehmen möchte. Viele Grüße, Tobi.
Ich verstehe den Vorwurf nicht ganz. Der hat doch keinen Kamelhaarmantel an. Oder geht es um den Namen, den lustigen?
Es kann gut sein, es gibt ja das Nussknacker-Gesicht in der Folge. Er hat ein richtiges Nussknacker-Gesicht.
Ach so.
Und da denkt dann Tobi, so wenn wir den Kamelhaarmantel ableiten auf andere Folgen, hätten wir doch auch von dem Nussknacker-Gesicht auf Nussknacker-Olsen kommen können. So ist es gemeint.
Ja.
Also was für ein wunderbar aufmerksamer Hörer. Aber Felix, es ist ja so, dass das Wort schon ziemlich ausgehöhlt wurde und auch von mir jetzt. Aber für mich ist das sehr traumatisch, was er da sagt im ersten Teil. Und zwar, es geht darum, dass ich eine Matratzenlieferungsgeschichte offensichtlich nicht zum zweiten, sondern zum dritten Mal erzählt habe. Mhm. Mir geht es wirklich so bei anderen Podcasts, wenn ich so sehr drin bin, dass ich die Geschichten schon kenne, und merke, die Leute erzählen mir das nochmal, dann werde ich auch schon sauer und denke so, boah, das hast du mir doch schon mal erzählt. Also mich fasst es so ein bisschen an. Andererseits ist es ja klar, wenn man so viele Sachen auch raushaut, weißt du, so eine gute Story, die soll ja nicht nur singulär dann einmal 2022 erzählt worden sein, die kann man bestimmt auch nochmal woanders unterbringen und man erreicht auch nochmal andere Leute damit. Wer Tobi von Krieg und Freitag von Auftrag Kartoffelfilm spricht ja immer von Podcast-Amnesie, weil man sich das selber auch nicht so gut merken kann, was man schon erzählt hat. Aber für mich ist das immer so ein Ding, was mir so im Kopf rumschwirrt, dass ich denke so, oh, habe ich das schon erzählt und kann man das nochmal bringen? Und da habe ich mich jetzt sehr ertappt gefühlt hier bei der Matratzenlieferungsgeschichte. Soll ich es nochmal erzählen?
Ja, stimmt. Also, ach so, was ich noch erwähnen wollte. Der Linus hat wahnsinnig viel Ingwer zu Hause. Und zwar hat er so eine Schüssel. Und da sind ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde aber dreimal nicht so schlimm wie zweimal. Weil zweimal, also im Comedy-Bereich, hat zweimal eine Pointe wiederholen, denkt man sich so, boah, merkt ihr das nicht? Ist ja armselig. Beim dritten Mal, Achtung, plötzlich kommt so ein Choral und der Himmel zieht auf und es kommt Licht runter. Ist es ein Running Gag? Stehst du? Das ist das, was die Leute wollen. Die warten dann nur noch auf die Matratzengeschichte. Also jedes Mal, ne, du musst durch dieses Tal durch, wo die Leute sagen, ich finde es jetzt irgendwie nicht so geil. Aber wenn du dir jetzt jedes Mal erzählen würdest, die nächsten 10 Folgen, irgendwann hilarious, die Leute würden drauf warten.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das kenne ich ja tatsächlich auch von so Comedy-Veranstaltungen, dass man so irgendwann merkt, ach so, hier soll jetzt ein Running Gag etabliert werden und hier jetzt unser Long Run von den ganzen Podcasts zusammengenommen, könnte das jetzt auch der Fall sein. Ich dachte, ich hätte das in meinem privaten Podcast, also dem Patreon-Podcast mit Quitty Seeds beim Komm Küssen Hinterzimmer schon mal erzählt, aber dass das eventuell auch bei uns schon 2-mal gefallen ist, da habe ich mich gegruselt, weil ich finde, Felix, du hast dich noch nie wiederholt.
Das glaube ich nicht, aber bei mir setzt die Erkenntnis halt nicht ein. Bei dir ja auch nicht, ne? Also ich meine, wenn jemand schreibt, übrigens der Felix hat schon 9-mal gesagt, welche 3 Fragezeichen-Platten ihm noch fehlen und so. Dann werde ich das auch merken. Das ist das Ding. Naja.
Ja, also vielen Dank für dieses Feedback. Der rasende Löwe bzw. Nussknacker Olsen und meine Wiederholungsgeschichte. Alles notiert. Jetzt du, Felix.
Genau, Ansgar hat uns geschrieben. Und zwar geht es da um die Goldfinger-Folge, also James Bond. Vor 2 Folgen war das, glaube ich. Da ging es darum, hatten wir auch drüber gesprochen, dass diese Filme relativ spät auch erst liefen in Deutschland und dass man natürlich, als es noch keinen irgendwie VHS-Rekorder und sowas gab, dass man immer so darauf angewiesen war, dass da mal so Filme laufen und man wusste irgendwie gar nicht, wie viel gibt's denn eigentlich und so. Darauf nimmt er hier Bezug. Und zwar sehr richtig bemerkt ihr in der Goldfinger-Folge, dass die Jugend sich kaum noch vorstellen kann, dass Medien, hier insbesondere Filme, nicht allzeit und überall verfügbar waren. Meine Tochter, 12 Jahre alt, kann auch kaum glauben, dass es da mal eine graue Vorzeit gab, in der es gar kein Internet gab. Unglaublich. Begleiterscheinung war beispielsweise, dass ich erst sehr, sehr spät Privatfernsehen hatte, einen Klassenkameraden auf Knien bat, mir das Imperium schlägt zurück auf VHS aufzunehmen. Dieser Auftrag wurde zwar erfüllt und mit Dankbarkeit gutiert, jedoch war die Ausführung extrem mangelhaft, da der Film erst nach einer vorherigen Aufzeichnung begann und die Videokassette kurz vor dem Finale einfach zu Ende war. Ich lief also lange Zeit mit dem Nichtwissen um die dramatischen Verwandtschaftsverhältnisse durch die Gegend oder musste sie mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Nun kann ich mir das heute jederzeit anschauen. Viele Grüße aus Nippes, das ist ein Stadtteil von Köln. Ansgar. Ja, das ist natürlich ein bisschen bitter. Also selbst ich als Nicht-Star-Wars-Nerd ahne, dass es eine gewisse Relevanz für die Welt von Star Wars hat, dass man die letzte Szene aus diesem Film gesehen hat. Oder eine der letzten, ich weiß gar nicht, die letzte wird es ja nicht sein. Aber das weißt du ja besser, übernimm du doch mal.
Ja, schöne Grüße an alle Star Wars Fans in Nippes und anderswo. Ich würde noch sagen, nächstes Jahr soll endlich wieder Star Wars ins Kino kommen mit Mandalorian und Grogu, also Baby Yoda. Und wir Fans halten das schon im Keim schon für nicht tragfähig, weil das alles auf den als Serie schon so versendet wurde und diese Attraktion ist so ein bisschen geringer, gerade auch wenn man den Trailer gesehen hat. Felix, hast du irgendwas gesehen, außer das Imperium schlägt zurück?
Wenig, aber diese Haltung, die du eben kundgetan hast, die kommt mir bekannt vor, denn ich kenne auch noch andere Leute, die Star Wars mehr schätzen, als es ihnen gut tut. Und da hörte ich genau das Gleiche, dass Mandalorian totaler Scheiß sei und es sei ja das allerletzte, dass da jetzt dann noch Filme kommen sollen.
Ja, das war die einzige gute Serie, mit der das ja alles losging, dass nach den etwas erfolglosen, also nach der zumindest sehr kritikreich begleiteten dritten Trilogie, gab es dann mit Mandalorian als Serie so eine andere Erzählweise für das Star Wars-Universum. Das war eigentlich richtig geil. Und dann gab es aber ganz viele Serien, auch von Mandalorian wurde das einfach nur verlängert, in die Länge gezogen und dann hat sich das auch so sehr abgegriffen und ich glaube, der Star Wars Franchise ist ganz schön unter Druck und man hat jetzt aus Verzweiflung das vermeintlich populärste jetzt nochmal auf Kino-Level geblasen. Ob das jetzt so der Weisheit letzter Schluss ist, keine Ahnung, aber du weißt ja, Felix, ich will ja eine Jahrstraße sein, deshalb sehe ich es mir an.
Sehr gut. Wenn auch ihr uns schreiben wollt, hier ist die E-Mail-Adresse, unter der das möglich ist. 24 Stunden am Tag. Ausnahme der Rose mit 2R @gmx.de. Gebt uns bitte Sterne bei Spotify, Deezer und so weiter. Und ihr könnt auch an ausnahmederose@gmx.de via PayPal uns eine Zuwendung zukommen lassen. Wie es übrigens, das möchte ich auch mal erwähnen an dieser Stelle, zuletzt beispielsweise so großzügige Menschen getan haben wie Nicole, die das schon mehrfach gemacht hat, Ansgar, Marius, Stefan mit PH, Florian, Stefan mit F, der auch schon zum zweiten Mal dabei ist, Holger, Frank, Marcel, Philipp, Felicitas, Nils, Maren, auch schon wieder und gestern erst sehr großzügig auch noch Tobias. Ihr müsst uns nachsehen, wenn wir aus steuerrechtlichen und privaten Gründen nicht sagen können, wie viel wir darüber eingenommen haben. Aber Linus, was macht eigentlich dein Häuschen auf den Bahamas?
Ja, also wenn du mal meine Beträge da freischalten würdest von diesem PayPal-Konto, was du verwaltest und auch mir nicht sagen kannst, was wir bekommen haben, ist es immer noch in der Planungsphase.
Ach so.
Aber ich würde jetzt auch noch mal unterstreichen, also vielen Dank für dieses reale Geld. Das ist ganz toll. Für der Aufwand hier ist mit Gold nicht aufzuwiegen, aber es ist schon schön, da ein bisschen das noch gegenzufinanzieren. Aber auch wenn Felix dann immer so runterrattert, ihr könnt uns Sterne geben, möchte ich es wirklich noch mal sagen, kommt jetzt, haltet kurz den Podcast an oder lasst uns weiter labern und scrollt irgendwo hin, wo ihr uns Sterne geben könnt. Da freuen wir uns und werden den Algorithmus von rechts überholen. Oder von links in unserem Fall.
Sehr gut.
Nicht politisch gemeint.
Und jetzt gehen wir endlich mal zu Tim und Struppi. Wuff, wuff.
Und jetzt die Hände hoch. Niemand rührt sich von der Stelle.
Der Bettler!
Ja, es hat sich ausgebettelt. Machen Sie den Kapitän los, aber schnell.
Tim, Sie sind ein Engel in meine Arme. Sie haben mir das Leben gerettet. Lassen Sie sich umarmen.
Nicht Kapitän, was machen Sie denn? Meine Pistole!
Zu spät. Die kann ich gut gebrauchen.
Ja, da haben wir schon einen kleinen Ausschnitt gehört. Weil ich das gerne regelmäßig vergesse, möchte ich es direkt vorziehen. Wo hören wir dieses Hörspiel hier? Ich kann es euch sagen, es gibt es seit einigen Jahren auf den Streamingdiensten tatsächlich. Obwohl das recht alte Hörspiele sind, aber die wurden vor einigen Jahren hier zur Verfügung gestellt. Und wer irgendwie Bock hat auf die alten Medien, das hier gibt es noch auf MC. Ist nicht super günstig, aber man kann sich schon kaufen. Und ich glaube sogar auf LP gab es das auch. So, fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Tim und Struppi. Wir haben schon gesagt, wahnsinnig viele Leute hat das beeinflusst. Vermutlich ja wirklich, weil diese Comicserie so irrsinnig erfolgreich ist, weil es sie auch schon ganz, ganz lange gibt. Warum aber diese Folge? Weißt du warum? Kannst du es raten oder soll ich sagen?
Weil es die erste Folge in der Hörspielreihe ist, nicht die Reihung, die Bücher haben. Und weil dort sich Tim und Captain Haddock zum ersten Mal begegnen. Davon ging ich aus, dass das deine Motivation war, das auszuwählen. Stimmt das?
Sehr gut. Der Linus ist richtig drin. Man merkt schon, er hat auch schon im Vorfeld gesagt, er scharrt mit den Hufen, denn er liest Tim und Struppi hin und wieder mal. Und ist da richtig drin. Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Das ist nicht etwa der erste Comicband gewesen. Davor gab es mindestens, ich glaube, 9 oder sowas. Aber es ist eben, wie du sagst, der erste, wo dieser Kapitän, dieser Verrückte, auftaucht. Vorher gab es den nicht. Deswegen hat sich die Firma Maritim dazu entschlossen, das hier als erstes zu nehmen. Ich fange am besten mal ganz kurz an, diese Hörspielreihen. Es sind nämlich mehrere zu erklären, weil ich hatte da am Anfang auch ziemliche Probleme, mich zu orientieren. Und zwar, es gab ganz schnell in den 70ern bereits einige Folgen, 5 waren das, von Kurt Fethelke, wie wir ihn gerne nennen, den berühmten deutschen Spielregisseur Kurt Fethake. Der hat zwischen 1972 und 1975 schon 5 Folgen aufgenommen, weil das eben damals auch schon irgendwie erfolgreich war. Und Maritim kam dann aufgrund des weiterhin großen Erfolgs der Comics auf die Idee, 1984 das Ganze nochmal loszutreten mit eigenen Produktionen. Und das sind eigentlich die, auf die sich die meisten anderen berufen. Ich habe das von Kurt Fethake mal gehört. Hast du mal reingehört zufällig?
Nein.
Gibt's auch auf YouTube. Fand ich ein bisschen, ja, klingt ein bisschen oll. Genau. Und dann gab es sozusagen 2 Staffeln, wenn man so will. Insgesamt 20 Folgen. Ab 1984, wie gesagt. Und die wiederum erschienen damals auf Kassette, teilweise noch auf LP und waren dann natürlich irgendwann vergriffen und wurden, wie ich bereits erwähnt habe, dann in den 10er-Jahren dieses Jahrtausends auf die Streamingdienste geprügelt. Witzigerweise aber eben nicht von Maritim, sondern von Europa. Die haben sich da die Rechte gesichert Jetzt wirkt es mittlerweile, als sei das ein Europa-Produkt. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt lizenzmäßig läuft. Haben die das jetzt gekauft alles? Oder also interessiert mich letztlich auch nicht so ganz. Ich vermute, sie haben da irgendwie zugeschlagen und sich die Bänder, Tonrechte gekauft, nehme ich mal an. Ich weiß es aber wirklich nicht. Ist vielleicht auch egal. Oder? Interessiert es dich sehr?
Nö, ich finde, du hast ja schon so viele Fakten gedroppt. Wir nehmen das ja vor Weihnachten auf hier und immer wenn man bei Wikipedia irgendwas aufruft, dann kommt so der Vorhang runter, dass man was spenden soll. Und jetzt, wo ich denke, Felix Schalow hat alles gesagt über Tim und Struppi als Hörspielreihe, denke ich, brauchen wir Wikipedia eigentlich noch? Ne? Wir haben doch hier alles schon bei uns selber beisammen.
Ja, sehr gut. So ist das.
Wobei ich möchte natürlich niemanden davon abbringen, bei Wikipedia zu spenden. Ich denke, ich werde es auch noch machen, weil ja gerade jetzt unabhängigere Portale, die Fakten vermitteln, sind so gefragt wie noch nie zuvor, also beziehungsweise so wichtig. Dennoch schön, dass du das hier alles schon für uns aufbereitet hast.
Genau. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, es gibt auch immer noch im Handel eine CD-Box. Da sind die Hörspiele auch drin, die erschienen auch in den 10ern, auch über Europa dann, kann man immer noch kaufen. Dazu habe ich einen wunderbar lustigen Fakt gefunden, nämlich, dass das offensichtlich so liederlich produziert worden ist, dass in der Erstauflage alle CDs einen anderen Inhalt haben. Es gibt quasi irgendwie Cover, wo eben eine Folgennummer draufsteht oder ein Folgenname und dann auf der CD steht auch dann, auf der darin befindlichen CD steht das gleiche, aber es ist eine andere der Folgen drauf, sodass man sich orientieren muss oder sich das dann draufschreiben muss. Und dann haben sie ihren Fehler bemerkt, es neu produziert und haben aber an dem Design und an der Nummer und so weiter überhaupt nichts geändert, sodass du gar nicht weißt, wenn du jetzt auf dem Flohmarkt das kaufst, habe ich eigentlich die Version, die ich problemlos hören kann zu Hause. Oder brauche ich erst irgendwie, muss ich mir so einen Zettel schreiben und beilegen, was ist eigentlich? Schon erstaunlich.
Ist das jetzt maritim oder Europa?
Das ist Europa.
Europa. Ja, wenn ich hier mit dir aufnehme, dann möchte ich immer, dass das Mikrofon ein bisschen höher steht. Deshalb lege ich immer dein tolles Geschenk drunter, die Europa-Chroniken. Mhm. Und möchte mich auch hier nochmal wiederholen, weil es so schön ist und sehr gut passt zu dieser etwas liederlichen Ausführung. Na, wenn man so, ach, man hat so Sammlerprojekte und dann möchte man die natürlich auf den Markt hauen, aber ist halt vielleicht selber gar nicht so mit dem Herzen dabei und vertauscht dann einfach auch mal ein paar Sachen und es ist auch egal. In diesen Europa-Chroniken ein ganz dickes Kompendium über die Geschichte von Europa mit wahnsinnig vielen Abbildungen, eigentlich ganz toll. Immer noch mein Lieblingsding, die haben dann gedacht so, ah ja, wir machen das selber, das ist so ihr eigener Verlag gewesen oder ihr eigenes Projekt und dann man haut dann da raus und sagt, ach, da muss da keiner mehr drüber gucken, das Korrektorat, das machen André und Erwin und so und genauso liest sich's dann auch. Es gibt ein schönes Foto von Rolf Karl Mutschak, der TKKG-Autor Stefan Wolf, der da steht mit einem großen, mit so einer großen Kassette, auf der steht hier ein Preis für 17 Millionen verkaufte Tonträger. Das kann man auf dem Bild, wenn man genau guckt, steht das da, was er da in der Hand hat. Und als Bildunterschrift steht, Rolf Karl Mutschak erhält einen Preis für 17.000 verkaufte TKKG-Episoden.
Ja, das ist ganz gut.
Und wie gesagt, man muss wirklich genau gucken, dass auf dem Foto was anderes abgebildet ist. Also diese Bildunterschrift, die lässt da schon, die bleibt dann schon eher in Erinnerung.
Ich will jetzt auch das nicht zu arrogant machen, aber selbst wenn die Zahl richtig zitiert worden wäre vom Foto, es gibt so eine Regel, ich war nie auf einer Journalistenschule, aber ich glaube, da würde man das lernen am ersten Tag, nämlich, dass man bei einer Bildunterschrift in einer Zeitung oder sonst wo nicht beschreibt, was auf dem Foto zu sehen ist, weil das die einzige Information, die jeder hat. Außer er hat keine Augen, dann kann er aber auch die Bildunterschrift nicht lesen. Da müsste dann ein anderer Fakt, der das so ein bisschen interessanter macht, hin. Aber ist egal. Aber es passt auch in die Jetztzeit gerade hinein. Ich verfolge das gar nicht, aber es ist jetzt gerade eine Box rausgekommen. Ich glaube, 3 CDs sind das. Der 3 Fragezeichen, gruselige Weihnacht. Und ich folge ja auch, wie du, glaube ich, ebenso den netten Leuten von rockybeach.com auf Instagram, die uns auch schon häufiger geschrieben haben mit sehr interessanten Fakten und so. Und die haben da eine ganze Posting-Reihe gestartet, jetzt als diese Box rauskam, wo immer wieder neue Layout-Fehler gezeigt wurden. Und das ist wirklich, es tut mir wirklich leid, ne? Aber es ist ja so, dass man da bestehende Layouts hat. Vielleicht kann man ja einfach dann die Höhen und so weiter lassen, ne? Also da fehlte auf einer CD, fehlte dann irgendwie Bob Andrews als Sprecher oder auf allen dreien, ich weiß es nicht genau, also einfach nicht, taucht nicht auf in der Sprecherliste. Dann waren die Fragezeichen irgendwie falsch eingefärbt teilweise, dann waren unterschiedliche Sachen, also wenn du die CDs nebeneinander stellst, auf dem Rücken ist das unterschiedlich hoch, die Schriftart und so weiter. Und dann, halte ich fest, vielleicht hast du es nicht mitgekriegt, kam nachgelagert noch eine LP-Box raus von dem gleichen Produkt. Und ich fürchte, da ist die letzte Seite, also die B-Seite der dritten Schallplatte, ich weiß nicht, wie viel das sind, ist halt gleich die A-Seite. Also es fehlt das Ende des Hörspiels. Und das, auch da wieder, das kann natürlich sein, dass sowas im Presswerk passiert. Vielleicht wurden da falsche Daten angeliefert schon. Vielleicht hat das Presswerk einen Fehler gemacht. Aber auch da, ich will nicht arrogant klingen, dafür hat der Herrgott die Testpressung erfunden. Ja, weil das ist ein sauteures Ding, eine Platte zu machen oder mehrere sogar. Und eine Testpressung, warum gibt es eine Testpressung? Damit man sie sich anhört, ob alles in Ordnung ist. Es kann ja sein, dass zum Beispiel die Nadel springt, wenn das nicht tief genug geritzt ist. Oder halt sowas, dass einfach zwei Seiten die gleiche sind. Aber man müsste sich's halt anhören. Dann wird sowas nicht in Pressung gehen. Also jetzt sozusagen auf Strecke. Eieiei.
Ich bringe ja Zeitschriften raus im kleineren und im größeren Rahmen und es ist immer wirklich sehr kleinteilig, aber man muss eben die Verantwortung auch bei sich selber suchen, dass man da eine gute Struktur hat in der Korrektur. Sonst passiert sowas immer, weil das ist wahnsinnig fehleranfällig, sowas. Und wenn man da einen professionellen Betrieb hat, dann sollte das natürlich nicht in der Häufung passieren. Aber ich möchte auch nicht klingen wie die Leute, ne, so wie der Comic-Book-Guy oder bei der Comic-Convention bei den Simpsons, wieso werden zwei verschiedene Töne gespielt, obwohl Scratchy auf dem Knochenklavier immer denselben Knochen gespielt hat.
Knochenxylophon, ja, muss ich natürlich auch dran denken, ja, das stimmt. Ja. Ja, also will man nicht klingen, nein. Aber es ist auch so eine leichte, vielleicht, dass das mal klar wird, geht es nicht um Häme, sondern das ist eine leichte Kritik an der Medienbranche. Wir haben eben schon über unsere Jobs gesprochen. Ich höre wirklich nur von Leuten, die arbeitslos werden, so im Texterbereich und so, entweder durch KI-Gesetz ersetzt oder es werden Stellen gestrichen. Ja, und wenn man Kulturprodukte herstellt, ja, da muss irgendwer den Text schreiben und der Text sollte stimmen, da muss vielleicht jemand Korrektur lesen. Und wenn man irgendwie was ins Presswerk gibt, sollte man jemanden dafür bezahlen, der sich nochmal hinsetzt und das nochmal 2 Stunden anhört. Also das, ich weiß, es ist alles irgendwie eng und man hat irgendwie, irgendwer ist krank und man hat vergessen, aber es klingt für mich auch alles ein bisschen nach wahnsinnig wenig Personal. Weil wenn es schön werden soll, das wird nicht durch Zufall schön, sondern indem man die Fehler los wird. Naja, egal.
Word up, Felix.
Word up. Reden wir mal über die Comicvorlage. Und da lehne ich mich mal entspannt zurück. Ich habe es ja schon gesagt, der Linus war ganz begeistert, als ich hier mit Tim und Struppi um die Ecke kam und gesagt habe, hier, die schreiben alle, die randalieren, wenn wir das jetzt nicht bald machen. Und da hast du nämlich Folgendes gesagt. Was war's?
Ja, lass doch mal machen, Felix. Ich würde mich freuen.
Und er hat gesagt, ich lese gerade Tim und Struppi. Oder hast du es dann erst angefangen, so strebermäßig?
Nee, also diese Ja-Straße ist auch so hyperaffirmativ. Ich habe noch nie von dieser Reihe gehört und habe einfach mal zugesagt und gesagt, super, um alles zu bestärken und mit abzuholen.
Sehr gut.
Nein, das ist ein Spaß gewesen, liebe HörerInnen. Ich lese tatsächlich immer wieder Tim und Struppi und habe das schon seit meiner Kindheit gemacht. Und zwar bin ich tatsächlich mit Comics aufgewachsen. Das ist ja in dem Skript, was du mir hier geschickt hast für diese wunderbare Folge. Da fragst du mich an einer Stelle, jetzt mal ehrlich, bist du überhaupt ein richtiges Comic-Kind? Da war ich natürlich total empört, wie gut kennt mich mein auf dem Papier bester Freund Felix eigentlich. So dass du das gar nicht mitgeschnitten hast. Also ich habe als Kind, glaube ich, angefangen mit Fix und Foxy, dann habe ich Superhelden-Comics gelesen und dann das Mad-Heft und war zwischendurch immer wieder in Maintal-Hochstadt in der Bücherei. Ne, ganz verrückte Vorstellung, dass es damals auf so einem kleinen Dorf gab es noch eine Bücherei und da gab es dann eben auch solche Comic-Alben von Tim und Struppi und die habe ich nach und nach dann eben alle auch mal abbekommen und gelesen. und finde sie wirklich wahnsinnig toll. Und ich denke, jeder oder jede, die das kennen, werden das genauso sehen, dass das eine sehr besondere Reihe ist, die irgendwie mit dem das fantastische Erleben, die große Reise, die Welt als Schatztruhe für unterschiedlichste Abenteuer. Also da ist alles drinnen und es ist irgendwie reichhaltiger, finde ich, als andere Serien. Und obwohl sie so alt ist, ne, die ersten Folgen sind ja, glaube ich, in den 30ern entstanden, ja. Also 1930ern. Und die ganze Welt wird bereist und wir werden sicherlich auch darauf noch zu sprechen kommen, ne, so Kolonialkritik, das war ja da noch alles vollkommen real. Diese Welten bereist ja Tim für uns. Und selbst dafür, dass das relativ problematisch sein könnte, finde ich, ist es noch, man merkt, dass es schon ein Kosmopoliten irgendwie auch einen reflektierten Blick auf die Welt hat, selbst in einer Zeit, wo einige Sachen noch gar nicht hinterfragt waren. Und wie ist es bei dir?
Ja, früher ähnlich. Also heute habe ich mit Comics nicht mehr viel am Hut und früher schon viele Comics gelesen. Asterix, Lucky Luke und sowas. Tim und Struppi kannte ich, aber habe ich nicht gehabt tatsächlich. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mit mir viel gemacht hat. Aber heute verstehe ich es auch nicht mehr so ganz, weil es ja, wie du sagst, ist ja so ein Archetyp, so ein bisschen, ne? Ist ja so ein bisschen wie in 80 Tagen um die Welt oder so, ne? Es gibt immer so eine Motivation, dass dann ganz viel Handlungsorte vorkommen, fast wie ein James-Bond-Film dann später. Und das wirkt hier ja wirklich sehr originär noch, ne? Aber ich habe da nicht so einen großen Bezug zu. Ich hatte wirklich so, ich weiß so ganz grob die Figuren, das wusste ich, wer da so was ist. Und ich habe bestimmt auch mal so einen Film gesehen oder so diese Zeichentrickserie. Das waren ja, glaube ich, so ganz lange, also so kurze Filme oder lange Folgen. Ich weiß nicht genau, als was sich das klassifiziert. Das kannte ich so ein bisschen, das lief manchmal im Fernsehen. Aber ich war jetzt kein Nerd oder sowas in dem Bereich.
Hast du denn irgendwelche anderen Comicbände mal gelesen, sowas wie Lucky Luke oder das würde mich schon mal interessieren, ja, was gab es denn stattdessen?
Hatte ich ja gerade gesagt, wenn du mir zugehört hättest, dass ich Lucky Luke gelesen habe. Genau, nee, Asterix und so, ja, Asterix-Hefte hatte ich tatsächlich. Ich denke immer wieder über Asterix natürlich nach, wenn es dann wieder in der Tagesschau heißt, es gibt einen neuen Asterix-Band, das finde ich auch so ein bisschen überhöht manchmal. Und dann denke ich immer so, ah, das ist irgendwie, ja, ich fand das irgendwie okay als Kind, aber heute, das ist, also ich mag dieses Bildungsbürgerliche da nicht drin. Also das ist so Gallier, ne? Also das ist so ein, das hat so keinen Eintrag eigentlich in dem Geschichtsbewusstsein der Leute. Das kennt man nur über Asterix, jetzt als Deutscher zumindest. Und ich finde das immer so ein bisschen, ich weiß nicht genau, was das mit mir macht. Ich finde es ein bisschen angeberisch, dieses Geschichtswissen, was da sich so durchdringt.
Ja, ich finde bei Asterix, also für mich immer so diese scheiß Hetero-Kneipenschläger-Serie gewesen und Asterix und Obelix auch auf jeden Fall so eine toxische Männlichkeit und diese ganze Geschichte immer so ein Lob der Wutbürgerei. Also ich weiß überhaupt nicht, ich bin niemals auf diesen Trichter da so gekommen. Ich habe das da auch mal gelesen, das gab es auch bei uns in der Bücherei und sicherlich fand ich das nicht immer furchtbar, aber ich konnte mich immer eher eben mit Trubadix identifizieren, habe ich sicherlich auch schon mal gesagt. Tut mir leid, Tobi. Das ist der etwas effimierte Barde, der so vielleicht für ein anderes Männlichkeitsbild steht und der zum Schluss ja immer gefesselt wird, damit er bloß nicht bei diesem blöden Wildschweingelage mit seiner Kunst irgendwie das runterzieht, da dieses Bierzeltgehampel. Also schrecklich, wenn ich höre, ein neuer Asterix-Band kommt raus und das scheint noch irgendwen zu interessieren, zweifle ich an der Kultur.
Wegen sowas habt ihr hier eingeschaltet, ja, genau.
Ja, es ist ja, selbst wenn ich Fan wäre von den alten Asterix-Bänden oder sagen wir mal so, wenn jetzt ein neuer Tim und Struppi-Band rauskommen würde, mit dem ich mich ja doch noch eher identifizieren kann, und dann wäre das für mich genauso, wie wenn jetzt Depeche Mode kommen auf die Bühne und sagen so, hey, und heute spielen wir nur unser neues Album. Du denkst so, nein, du kannst natürlich mit solchen, wenn du solche Kulturprodukte nochmal in der Jetztzeit rausbringst, neue, dann erinnerst du wieder da dran und bringst was zum Klingen, aber im Endeffekt ist es doch nie mehr so interessant wie vorher und dann muss immer so getan werden, als wäre das dann doch irgendwie gut. Aber selbst wenn es gut gemacht ist, solche neuen Bände, neuen Aufgüsse von alten großen Marken, ist es am Ende dann doch nicht so reizvoll wie die Originale.
Der Original-Comic, über den wir hier heute sprechen, von Tim und Struppi. Dazu vielleicht mal ein paar Wörter, weil es gibt ja sicherlich auch Hörende, die das jetzt nicht kennen und nicht gelesen haben und nicht so genau wissen, worum es da geht. Du hast schon gesagt, das ist in den 30ern sind viele Geschichten entstanden. Der erste Band erschien 1929, Tim im Lande der Sowjets, schon ein wahnsinnig aufgeladener Titel. Und der Zeichner, Hergé nennt er sich, heißt eigentlich oder hieß Georges Remy und wurde 1907 in Brüssel, in der Nähe von Brüssel geboren, wo ja Tim und Struppi auch in den ersten Teilen, später ziehen sie ja, glaube ich, um, leben tatsächlich, ne? Und nur zur Einordnung, falls ihr irgendwie auch faul zu Hause sitzt und denkt, ihr müsstet langsam mal was aus eurem Leben machen, den ersten Band hat er mit 21 veröffentlicht. Finde ich auch schon wieder belastend. Und interessant auch, mit 25 Abenteuern ist die Reihe fast schon legendär kurz. Also dafür, dass er das sein ganzes Leben lang gemacht hat, schon erstaunlich. 230 Millionen Alben wurden verkauft und in viele, viele Sprachen und Dialekte teilweise sogar übersetzt. Und das Interessante ist, als der Hergé 1983 gestorben ist, hat er verfügt, dass mit seinem Werk Tim und Struppi überhaupt nichts mehr passieren darf. Also zumindest im Sinne von, kein anderer Zeichner darf das übernehmen und weiterführen. Man darf jetzt natürlich die alten Geschichten noch neu erzählen, aber es darf keine neuen Comicbände geben.
Ja, wie ich das ja auch verlangt habe und wie es eben bei Asterix und Obelix nicht passiert und wie es dann einfach nur zu so einem ewigen Franchise geworden ist, der da vor sich hin wabert, weil es halt noch funktioniert wegen Nostalgie.
Ich dachte gerade, wie du es bei dir verlangt hast, dass keiner nach deinem Tod Super Lupo weiterschreiben darf oder so.
Ja, nee, das ist Open Source. Also bitte greift alle meine sehr erfolgreichen Romanfiguren nochmal auf. Vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher diesmal.
Okay, alles klar. Dann gehen wir doch jetzt mal in diese konkrete Folge rein. Sie heißt, ich kann mir den Namen nicht merken, ich finde ein bisschen sperrig, die Krabbe mit den goldenen Scheren. So, Linus, hast du Bock auf Klappentext?
Ich freue mich riesig, Felix. Lies uns mit deiner schönen Stimme vor, was da draufsteht.
Ja, keine Angst, geht auch schnell. Tim und Struppi wollen den zwei Superdetektiven Schulze und Schulze helfen, einen Fall von Falschmünzerei aufzuklären. Dieser Fall stellt sich bald als gefährliches Abenteuer heraus. Und bei diesem Abenteuer lernen sie einen Kapitän namens Haddock kennen. Am Ende sind er und Tim und Struppi die dicksten Freunde. Ende.
Wunderbar, hat auch gar nichts mit diesem Fall groß zu tun, der uns da präsentiert wird. Aber warum soll es dem Klappentext besser gehen als der Story?
Ich kann es ja mal kurz ein bisschen ausführlicher machen. Also keine Angst, das geht jetzt ja auch nicht eine halbe Stunde, aber ein bisschen mehr kann man schon sagen. Worum geht es wirklich? Zunächst tatsächlich um echte Falschmünzer, wie wir es uns in der letzten Folge gewünscht haben. Da reden wir auch gleich nochmal drüber. Ich hatte sofort in meinem Kopf die Falschmünzer vom Hundeweg. Die spielen aber nie wieder eine Rolle in der Folge. Stattdessen geht es um in Krabbendosen geschmuggeltes Opium, das Tim und Struppi auf einem Frachter finden. Was sie dort auch finden, ist der schwer alkoholkranke Kapitän Haddock, der nicht weiß, dass alle auf dem Schiff außer ihm Drogenschmuggler sind. Ein paar hanebüchene Abenteuer später sind die drei schiffbrüchig, flugzeugbrüchig und in der Sahara fast verdurstet. Dann sind sie plötzlich in einer marokkanischen Hafenstadt, wo sich alle Protagonisten zufällig wiederfinden und der Kriminalfall in einer Kaskade aus TKKG-reifen Zufällen wie zwei Duplo-Steine ineinander fügt. Ende.
Duplo. Ja, das hast du doch sehr gut zusammengefasst. Es ist eine lineare Geschichte, wie ich immer sage. Es ist offensichtlich wir sind mehr auf einer Reise dabei, als dass sich ein Fall irgendwie entblättert und aufgelöst werden muss, sondern es bewegen sich die beiden Protagonisten, also Captain Haddock und Tim, durch die Welt und kommen immer wieder in brenzlige Situationen, die sie größtenteils selber verschulden, der durch Captain Haddocks Alkoholismus verschuldet ist es. Und ja, es ist schön anzusehen. Ich habe mir natürlich das Comic nochmal durchgelesen in der Vorbereitung auf diese Folge. Und da machen dann vielleicht auch einige Stationen wirklich Sinn und Spaß, aber sie sind nicht wirklich geschichtentauglich. Und also ich finde es eine sehr schwierige Folge. Es gibt einige Sachen, die kann man besser umsetzen, aber die Krabbe mit den goldenen Scheren finde ich nicht geeignet für ein Hörspiel.
Und das sagst du jetzt, Nee, schon okay. Kannst du dich, wo du doch Fachmann bist, kannst du dich erinnern, spricht Struppi in dieser Folge mit Tim? Weil ich habe gelesen, das ist für mich ein bisschen schwierig, weil ich ja nicht drin bin in der Materie. Zur Erklärung, Struppi ist hier in dem Hörspiel auch der Erzähler, der die Story so vorantreibt. Nach außen ist er aber immer nur quiff, 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 quiff. Also da spricht er nicht mit Tim, diese Ebene gibt es nicht. Ich las aber, dass er in frühen Tim und Struppi Büchern mit Tim durchaus auch redet. Später läuft das dann alles per Gedankenblase ab.
Struppi, der goldige Hund, ne, der macht ja auch fast am meisten Spaß. Ne, so ein frecher, weißer Foxterrier, würde ich sagen. Und der spricht nicht mit Tim, aber er spricht. Also es gibt immer mal wieder Gedankenblasen von ihm. Also man hört ihn tatsächlich als Leser in, sieht man ihn als handelnde, als denkende Figur. Aber er spricht vielleicht auch Tim mal an und sagt dann so, hier, lass doch mal da lang gehen. Aber Tim kann ihn nicht wirklich hören. Sie kommunizieren nicht tatsächlich zusammen. Aber es gibt eine Ebene, dass der tatsächlich Gedankenblasen hat und dass er irgendwie Worte für sich in Anspruch nimmt. Das ist vielleicht das größte Lob, was ich der Serie aussprechen möchte, ist dafür, dass Struppi der Erzähler ist. Weil man das tatsächlich ja aus den Comics so ein bisschen kennt, dass der mehr ist als nur der Hund, sondern dass der auch mitdenkt. Und man macht dadurch ja keine neue Ebene auf. Ja. Weißt du, wenn du sonst einen Erzähler hast, dann musst du den natürlich etablieren. Weiß der alles? Weiß der nur das, was er gerade sieht? Aus welcher Perspektive schildert er? Und oft ist er ja dann auch nur funktional, dass er irgendwie Handlung zusammenfasst. Und daher, das ist ja nötig bei einem Hörspiel, dass eben auch mal was erzählt wird oder beschrieben wird. Und dadurch, dass es über Struppi geht, hat der Erzähler irgendwie natürlich eine ganz eigene Note. Ist dieser lustige Hund. Ne? Klingt auch so ein bisschen hundig, wenn er da spricht. Und also finde ich, ergänzt dadurch mehr, als dass er noch zusätzlich da was aufmacht, was man nicht gebraucht hätte sonst.
Erklärt ja auch, warum das ganze Hörspiel, zumindest das hier, so gehetzt ist am Anfang, weil du kannst ja gar keine Introspektion zulassen, weil Tim ja auch oft alleine ist, ne? Also auch die Zunahme von Haddock in der Serie kann ich total verstehen, weil wenn er sich nicht mit dem Hund unterhalten kann, er sagt ja manchmal was zu Struppi, aber der antwortet dann natürlich entsprechend nicht. Das ist ja auch dann schwierig. Dann müsste er die ganze Zeit dann mit so einem inneren Monolog selber sagen, oh, jetzt gehe ich mal dahin, mache ich mal die Tür auf. Und so kann das dann eben der Hund beschreiben. Das ist dann nicht so ungelenk, auch in der Hörspielerzählung. Ja, das fand ich ganz gut.
Du hast einen Erzähler, der direkt im Raum ist und deshalb aber auch passt, weil er ja sonst, weil er muss ja kommentieren, weil er kann ja nicht mit den anderen sprechen, aber er nimmt das alles wahr und dann teilt das eben mit uns. Also da habe ich gestaunt. Der gute Struppi, was mich gestört hat, aber es kommt vielleicht später noch, dass der Erzähler dann selber immer bellt ins Mikro.
Genau, da reden wir später noch drüber. Über den Sprecher wollte ich auch noch einiges loswerden. Aber zunächst, ich hab's ja vorgelesen eben, da alle hier die Ohren gespitzt, selber wie Struppi zu Hause saßen. Ich sag mal, hat der gerade beim Klappentest, hat der wirklich Falschmünster vorgelesen? Was für ein Zufall. Jetzt denken alles ist Absicht. Aber nein, es ist Zufall. Worauf spiele ich an? Letzte Folge, ja, die Falschmünster vom Mäuseweg. Da tauchte das Wort ja auch schon im Titel auf und da hast du ja dich so echauffiert, dass im Internet jemand geschrieben hätte, so, es ist ein Fehler in der Folge, da geht es ja um Scheine, geht ja gar nicht um Münzen. Wo du zu Recht gesagt hast, ja, so heißt nun mal das Wort, da kann ja keiner was für. Und wie als hätte uns der Herrgott ein Zeichen gesendet, haben wir hier eine Folge, wo es sofort auch wieder um Falschmünzerei geht und es geht wirklich um Münzen. Hört mal rein.
Bedauere, mein Herr, aber dieses 5-Mark-Stück nehme ich nicht.
Und warum nicht? Falschgeld. Verflixt, da hat mir doch tatsächlich jemand Falschgeld angedreht. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Ober. Hier, bitte nehmen Sie den Schein.
Geil. Gefälschte 5-Mark-Stück. Ich habe mich richtig gefreut, dass endlich dieses Wort dann auch jetzt nochmal genauso benutzt wird, wie es klingt.
Falschmünzer, das ist jetzt auch unser Trademark. Ich hatte das Gefühl, die letzte Folge, die Falschmünzer vom Mäuseweg, kam auch extrem gut an, weil die ist so richtig middle of the road. Das ist genau unsere Kompetenz. Wir haben eben so eine schräge Folge von TKKG, von der großen Marke und können darüber was erzählen. Und das haben uns die Leute aus der Hand gefressen, Felix, wie du immer sagst. Und sowas müssten wir eigentlich öfter machen. Ich finde, Tim und Struppi ist natürlich auch sehr gut, weil das auch eben, ne, das kennt jeder. Aber Vertraut mir, demnächst gehen wir auch mal wieder zu irgendeiner Falschmünzer-Folge bei TKKG zurück. Ich werde schon noch was finden.
Sehr gut. Hier ein bisschen schade halt, die Falschmünzer sind am Anfang sehr präsent, also nicht sie selber, sondern ihr Werk. Und später, da habe ich wirklich zweimal hinhören müssen, nimmt das dann den Umweg dann zu diesem Schiff, wo aber jetzt eben nicht irgendwelche Münzsäcke geschmuggelt werden oder sowas oder die Falschmünzerei-Werkstatt ist, sondern dann geht es dann nur noch um, wie Tim es ja auf den ersten Blick erkennt, auch sehr verdächtig, um Opium. Also er macht diese Dosen auf, ne, da kommt ja auch der Folgentitel her, es gibt so Krabbendosen, da sind gar keine Krabben drin, sondern Opium, wie er auf den ersten Blick sagen kann. Ich wüsste jetzt nicht, wie Opium aussieht, aber hey, das war damals halt gebräuchlicher und vielleicht hat Tim es selber genommen, man weiß es nicht. Aber die Falschmünzer sind einfach weg dann, ne? Komisch.
Ja, finde ich auch sehr seltsam, weil das, ich meine, dass man Münzen fälscht, ist doch schon sehr aufwendig und dann ist das, spielt das gar keine Rolle mehr und dann ist es Opium. Aber gut, also ne, da wird sich Hergé, oh, das klingt toll, ne, wie eine schöne Schokoladenmarke Hergé was bei gedacht haben. Felix, wie schmecken dir denn Meeresfrüchte? Wenn wir mal bei der Krabbe mit den goldenen Scheren sind, da läuft ja vielen unserer HörerInnen das Wasser im Mund zusammen. Ich so, oh, eine schöne Krabbe, ich möchte so eine schöne Kralle von oder was die da haben essen, eine Schere.
Meeresfrüchte, ja, ich esse keine. Ich musste auch googeln tatsächlich, was zu Meeresfrüchten überhaupt zählt. Aber dann ist irgendwie weiß man es dann ja doch, wenn man es dann liest, so Muscheln und auch eben so, keine Ahnung, Krebstiere und sowas, Tintenfische. Aber ich esse das nicht. Aber das Wort ist natürlich auch, also die deutsche Sprache ist ja wirklich, also die Leute hassen die deutsche Sprache, aber wenn es darum geht, irgendwie was total Unangenehmes, so ganz widerlich, naiv zu verpacken, die deutsche Sprache ist dein Freund. Also Meeresfrüchte ist wirklich der Wahnsinn, wenn man mal drüber nachdenkt.
Ich kann immer nicht verstehen, wie sich die Leute so brutal ekeln, wenn im Dschungelcamp eine Kakerlaken und Skorpione serviert werden, aber dann sehen die eine Languste, mit diesen Fühlern und Scheren und man denkt so absolut legit, das drehe ich mir jetzt ins Maul rein. Eine Köstlichkeit, eine Frucht des Meeres. Und ich muss sagen, selbst bevor ich Vegetarier geworden bin, also bevor ich eben verzichtet habe auf Fisch und Fleisch, habe ich nie ein Meeresfrucht gegessen. Ich fand es immer so gruselig.
Vielleicht wird das so gerne gegessen, weil das auch so ein bisschen so ein Kick ist im Alltag, ne? Man geht seiner Arbeit nach, alles ist langweilig und dann, hey, sollte ich nicht nochmal die Möglichkeit nutzen, mir mit einem Abendessen, indem ich mir 15 verschiedene Tiere im Bereich der Fangwirtschaft mir auf die Pizza draufschaufel, sollte ich mir nicht mal noch mal so eine richtige Lebensmittelvergiftung rauslassen. Und das klappt ja auch überraschend gut, weil ist ja klar, 15 verschiedene Möglichkeiten. Ne?
Das finde ich aber eine lustige Beschreibung von dir, Bereich des Fisches, dass man sagt, so, ich hätte gerne eine Pizza mit Bereich des Fisches. Und mal gucken, was da noch da ist. Ja, ich habe letztens wieder Mad Men gesehen, steht alles jetzt gerade, die ganze Serie steht auf in der Arte Mediathek. Ich kannte das gar nicht vorher. Da gibt's auch eine Folge, wo dann so exzessiv Austern gegessen wird. Und da hat mir Quitty Seeds, mein Lover, gesagt, dass das gar nicht warm ist, sondern dass das schmeckt wie Salzwasser und natürlich wie Spucke, aber dass das ja sogar kalt ist. Ich ging immer davon aus, natürlich, weil das auf so einem Teller serviert wird, dass das warm ist.
Auch das habe ich noch nie gegessen, noch nie probiert, aber ich meine, gibt's das nicht auch in so einem Topf dann? Also gibt's.
Das sind, glaube ich, Miesmuscheln.
So,
die werden, glaube ich, schon warm gemacht. Diese schwarzen mit dem Orangenen drin. Das ist so lustig. Ich glaube, wenn jetzt FeinschmeckerInnen zuhören, jetzt sind alle schon total wütend und hauen die Köpfe gegen den Türrahmen, wie wir hier über die Kulinarik der Meere sprechen, Bereich Fische. Ne? Nehmt es an.
Naja, aber um die geht's ja recht wenig tatsächlich. Auch es sind selten, manchmal schon, aber es sind selten Krabben in diesen Krabbendosen. Meistens ist es Opium.
Ja, das ist natürlich schon eine andere Geschichte.
Generell so dieses, für mich war es ja neu, für dich ist es ein alter Hut, aber so Tim und Struppi, so die beiden irgendwie, ich find die Dynamik zwischen denen ganz gut. Also ich fange ja wirklich, um es mal die Hosen runterzulassen, ich fange ja so weit, also so früh, wenn man so will, an, dass ich überrascht war, dass Tim ja gar kein Kind ist, sondern offensichtlich ein Erwachsener. Das war mir irgendwie, ist mir dann wieder eingefallen, aber ich glaube, ich vergesse es dann zwischenzeitlich immer wieder. Ich gehe irgendwie davon aus, dass es ein Kind ist oder ein Jugendlicher.
Finde ich auch. Also werde ich gleich nochmal, wenn wir über den Sprecher von Tim reden, was dazu zu sagen haben. Aber ansonsten, ja klar, Tim und Struppi haben wirklich eine sehr positive Energie. Ich glaube, das wolltest du uns so paraphrasieren. Man denkt, sie sind auf der einen Seite so forsch, aber auch so ein bisschen naiv und offen und beide eben so unverdorben in ihrer Art. Also sehr, sehr positive Figuren, die aber trotzdem noch ein bisschen, also die schon eben so einen Charakter auch mitbringen, beide. Ich hoffe, wir reden auch bald nochmal über das Lied, Felix.
Das Lied.
Aber du musst, ne, es ist deine Folge, Felix. Du kannst hier vom A nach B springen, von C nach F, alles wie du es willst.
Wir reden nach Ende der Aufzeichnung nochmal über das Lied. Zunächst reden wir auch nochmal über Haddock. Vielleicht, du hast es ja eben beschrieben, die haben so eine Harmonie auch ein Stück weit. Vielleicht ja echt gar nicht blöd, dann diesen total, ja letztlich ja unzurechnungsfähigen Kapitän dahin zu knallen. Ne? Viel älter, hier wirkt er, also wirklich alkoholkrank, das ist ja fast schon nicht mehr witzig eigentlich, ne? Also der ist ja schon, das wirkt ja wie dement, wenn er auf dem Boot anfängt, dann irgendwie Feuer zu machen. Mitten auf dem Meer.
Ich hatte das auch gar nicht so schlimm in Erinnerung. Also wenn man Tim und Struppi kennt, dann weiß man, Captain Haddock, ne, das ist ein Seebär und der interessiert sich auch mal für eine Buddel rum und ist dem Whisky nicht abgeneigt. Aber es gibt, denke ich, auch in den Folgen sehr große Abstufungen und diese ist wirklich bizarr. Und dadurch, dass es die Initiationsfolge ist jetzt dieser Hörspielreihe, finde ich schon auch fast zu krass. Also ich habe mir das angehört und dachte so, es kann nicht wahr sein, dass der das Rettungsboot anzündet, weil er wieder eine Flasche gefunden hat und dass er den Steuerknüppel rumreißt und Tim noch vorher eine leere Flasche über den Kopf zieht vor Wut, dass der ihn nicht fahren lässt, wo er besoffen ist. Und dass er immer auch wieder ganze Flaschen findet in irgendwelchen Verschlägen und die dann ganz trinkt und dann was total Furchtbares macht und dann irgendwie wieder nüchtern ist und dann nach zwei Seiten passiert's wieder. Also es ist ja, ne, Stichwort Running Gag, also es ist ja nicht so einmal oder zweimal, sondern es ist ja sogar der Story-Motor. Die bewegen sich so ein bisschen holprig da durch die Gegend mit den unterschiedlichsten Sachen, ne, zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Und immer ist eigentlich Captain Haddock schuld, dass sie wieder das Vehikel wechseln müssen. Und dann ist also quasi der Alkoholismus von ihm hat so eine Funktion auch für die Geschichte.
Ja, und dadurch kommt auch Tim die Rolle von so einem Betreuer oder so einem Pfleger zu. Und ich finde, das macht ihn dann wiederum ganz schön spießig. Also, weil der eine ist so entgrenzt und der andere muss natürlich immer so die Contenance wahren. Und dadurch habe ich Tim auch immer so ein bisschen als langweilig erlebt tatsächlich, ne? Mhm. Weil er sich das nicht mehr gönnen kann, die Entgrenzung.
Ja, er sagt ja an einer Stelle dann zu ihm so, sie müssen aufhören zu trinken. Was denkt denn ihre Mutter darüber? Und dann, das finde ich wirklich, hat mich richtig angefasst, dann kommt er so in ein Greinen, so, meine alte Mutter, es ist so schlimm und fängt an zu weinen. Und du denkst so, ah, okay, dieser ganze Alkoholismus und so, das ist überhaupt kein Spaß. Das sind ganz tief sitzende Traumata, die da mitschwingen und ich fand es fahrlässig, aber das Hörspiel macht nichts anderes als die Geschichte, die in dem Comicband ist, umzusetzen. Und tatsächlich in dem Comicband wird noch ein paar Mal mehr die Flasche gezückt. Also es gibt es einfach so wieder. Das ist tatsächlich auch Tim und Struppi und es war mir persönlich gar nicht so bewusst. Ich wusste immer, dass Captain Haddock ein Trinker ist, aber dass es so Trinkerheilanstaltmäßig ist die Geschichte teilweise. Das habe ich jetzt erst in der Rückschau gemerkt. Ja. Finde ich auch ein bisschen blöd.
Andererseits denk mal so an Babylon Berlin und sowas, ne? Also die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, dass das hier maßgeblich ja mitgeprägt haben dürfte, mal von der ersten Weltkriegserfahrung abgesehen. Das war halt auch echt eine hedonistische Zeit mit ganz viel Drogenmissbrauch und so weiter. Und Alkoholmissbrauch. Also das ist, vielleicht hat das da in Brüssel, vielleicht war das da genauso wie in Berlin und ist hier so reingesickert.
Ja, zum Beispiel, wenn ich vorhin Mad Men erwähnt habe, diese Serie über die Werber, die spielt ja auch in den 50ern, 60er Jahren bis Anfang der 70er. Und da, das war ja so der Trademark auch dieser Serie, dass immer geraucht wird eigentlich in jeder Szene. Und dass alle natürlich die ganze Zeit sich den Schnaps da einschenken im Büro. Und aber genau, und bei Captain Haddock ist es dann wahrscheinlich noch mal mehr so auf so ein Comic-Niveau gedreht und dann, klar, entspricht es dem, was man da hatte, aber wenn man das heute sieht, denkt man, das kann man doch nicht machen. Also das ist ja, also selbst mir, der ja gerne mal, du hast ja auch den Leuten gesagt, ich habe ja nicht nur Ingwer, sondern sehr viel Dosenbier, die ich horte, aber selbst mir war das zu viel.
Stichwort, das kann man so nicht machen. Das Lied. Am Anfang kommt ein Lied. Also selbst wenn ihr gar keinen Bock habt, hier die Hörspiele mal reinzuhören, ihr müsst einfach nur die Folge klicken. Und da kommt das dann auch schon. Wie hat's dir gefallen? Scheinbar bewegt es dich sehr.
Das Lied ist so der Knaller. Am Anfang nur so Fremdscham, aber dann ist es für mich die ganze Zeit schon Ohrwurm und irgendwie auf so einer Trashing-Weise habe ich mich dem schon angenähert. Es gibt im Lande hier ein Schloss, da ist der Captain Haddock Boss. Und mir gefällt auch, dass, weißt du, Felix, so ein Song am Anfang, der hat auch die Möglichkeit, Exposition für sich zu vereinnahmen. Dann sind so Sachen drin, die musst du dann nicht gleich wieder erzählen oder die musst du dann nicht wiederholen. Bei TKKG ist es ja ganz bekannt, nicht wahr? Tarzan ist der Kopf des Ganzen, Karl lässt schnell die Fakten tanzen, Klößchen ist ein guter Typ, Gabi hat den Tarzan. Genau, und aber auch bei Game of Thrones, wenn du am Anfang da dieses dann siehst du ja die Königreiche raufgehen und du hast in mit einer Möglichkeit, mit einem Jingle, mit einem Titellied schon mal was zu etablieren, was du nachher nicht erzählen musst. Und das ist hier ja auch sehr exzessiv genutzt in so ganz doofen Schüttelreimen. Aber das Lustige ist ja, dass diese ganze Exposition, die der Song hat, eigentlich gar nicht zutrifft. Ne, wir hören, dass Tim und Haddock sind diese unzertrennlichen Freunde, hören wir in dem Lied. Das stimmt ja gar nicht. Wir merken ja, sie lernen sich gerade erst kennen. Dann heißt es, aber sie sind nur zu viert komplett, ne? Denn Professor Beanline ist auch dabei. Mhm. Auch den hören wir nicht. Dann hören wir, es gibt im Lande hier ein Schloss. Na, wir lernen natürlich Captain Haddock auf See kennen, weil er ist Seefahrer. Es gibt durchaus auch Folgen, wo man dann, ich denke, da hat dann Hergé ist nichts mehr eingefallen, da hat er dann irgendwann den auf dem Schloss verfrachtet. Aber das spielt auch in der Serie eine sehr geringe Rolle und ist hier der erste Satz. Also, und hat eigentlich nichts mit der Serie zu tun. Größtenteils.
Ja, aber du kannst jetzt nicht für diese Folgen hier dann jedes Mal ein neues Titellied schreiben. So, ne? Das wird wahrscheinlich später dann eine Rolle spielen, deswegen, aber ja, hier bei der Expositionsfolge, schwierig. Aber ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden, also du hast durchaus recht, ich saß da und habe mich gefragt, was für ein Schluss?
Ja eben, aber da müsste man sich halt einfach ein bisschen die Mühe machen, dann so zu formulieren, dass das allgemein auf die Serie passt und nicht nur auf einzelne Folgen. Also, die Gangster, die sie jagen, haben bald nichts mehr zu sagen. Also so, wenn ich immer denke, so wenn irgendwann die KI uns die die Schlagertexte schreibt, dann würde ich ja denken, Gott, die werden ja wahrscheinlich besser noch als das. Also die Reime sind schon so grenzwertig, so dass man denkt, ich nehme das allererste, was mir einfällt. Und mir hat auch nicht gefallen, Felix, ich bin ja auch ein Semantiker, ne, als das hast du mich kennengelernt, als wir uns damals in der Kneipe zum ersten Mal getroffen haben beim Flippern. Und zwar kommt eine Passage lautet, alle vier sind nun komplett fürs ganze Leben ein Quartett. Alle vier sind nun komplett ist meiner Meinung nach auch nicht richtig grammatikalisch auch und semantisch. Es müsste heißen, zu viert sind sie nun komplett. Aber alle vier sind nun komplett, das ist doch nicht richtiges Deutsch.
Ja, alle vier sind dicht, hätte Sinn gemacht.
Und dann hören wir diese Folge, wo einer von diesen Vieren, mit denen sie so komplett sind, gar nicht dabei ist.
Machen wir halt nochmal eine Folge demnächst dazu.
Ja, aber jedenfalls, Felix, ich finde es gut, dass du es gesagt hast, selbst wenn ihr sagt, so, ah, ich mag Ausnahme der Rose, das ist schön, wie diese beiden Männer da auf mich einreden, aber ich muss mir jetzt nicht Jugend- und Kinderhörspiele anhören, hört euch zumindest mal diesen Song an, außer ihr habt eine große Aversion gegen uncoole Ohrwürmer.
Ansonsten das große Thema Reise, wir haben schon drüber gesprochen, ich hatte so ein bisschen so Vibes von In 80 Tagen um die Welt, wo es ja auch immer wieder so neue Verfilmung gibt. Es gab eine Serie vor ein paar Jahren während Corona, die war gar nicht schlecht. Müsste auch noch im ZDF irgendwo sein. Das ist schon so ein Reiz und auch ein Problem für die Serie, dieses Exotische, was man ständig bespiegeln muss. Ne? Mhm. Da hörte ich, also ich hab das nur mal so auszugsweise, ich hatte auch mal zu Hause einen Tim und Struppi-Band auch aus der Bibliothek mitgebracht vor ein paar Jahren und wollte da mal reingucken, habe ich so mitgenommen, vorbeigehen und auf der ersten Seite waren schon irgendwelche Rassismen, wo ich dachte, so, das kannst du nicht bringen, also das ist nicht zu lesen. Aber das deckt sich jetzt nicht mit deinen Erfahrungen, dass das jetzt ständig wäre.
Nee, also es gibt da so Tim im Kongo und so, da muss man wirklich sehr genau hingucken. Aber auch hier ist, bei unserer Folge ist es ja der Fall, dass sie da in der Wüste abstürzen und dann werden sie gerettet von der Feldwache von Afghar. Also, und das sind offensichtlich, ist das die britische Kolonialmacht, die da quasi die Administration stellt, auch eben in diesen Ländern. Und die werden natürlich nicht problematisiert, sondern sind oft so ein bisschen die ordnende Instanz, wenn die da in diesen abenteuerlichen, vermeintlich so weniger zivilisierten Regionen unterwegs sind, ist das eben diese Ordnungsmacht. Und das ist ja etwas, was gerade jetzt zu Recht auch in der Kritik steht. Und die Folgen auch von diesem ganzen Kolonialismus, die spüren wir ja bis heute hier natürlich, also selbst wir, aber vor allem die Menschen eben in diesen Regionen. Und das muss man auf jeden Fall bedenken. Und das ist auch ein Problem. Aber was ich am Anfang sagte, man hat nicht das Gefühl, dass Hergé mit so einem Eroberer-Blick da auf die Welt schaut, sondern es ist sehr neugierig und es gibt immer wieder auch empathische Bezüge mit den Einheimischen und da werden auch Verbindungen geschaffen und Freundschaften geschlossen. Also es ist nicht so von oben drauf gesetzt, aber dennoch natürlich spiegelt es schwierige historische Begebenheiten wider.
Ja, ich hatte auch gerade nachgedacht, weil du gesagt hast, britisch, Marokko, es spielt dann ja in Marokko, ist ja französisch gewesen. Ich glaube, belgische Kolonien gab es aber auch weiter südlich. Also genau weiß ich nicht mehr. Aber ja, genau dieses, man weiß das ja heute gar nicht mehr, junge Leute. Also dieser ganze Kolonialismus, das war ja ein Riesenthema für alle Länder Europas so ungefähr, Deutschland ja im Speziellen, die so spät dran war und wer in der Schule aufgepasst hat, weiß ja auch nicht zuletzt dadurch, durch diesen Minderwertigkeitskomplex nicht genügend Kolonien gehabt zu haben. Daher kommt ja auch dieser aggressive Angang von Wilhelm II., der ja letztlich in den Ersten Weltkrieg geführt hat. Also das ist ja ein Riesenthema und ich glaube, das war in den 30ern auch noch sehr präsent für Leute, die in der Zeit groß geworden sind. Deswegen wundert es mich tatsächlich auch nicht, dass das hier auftaucht so als Motiv.
Genau, und diese eine der frühen Folgen, Tim im Kongo, das gab's ja, es gab ja Belgisch-Kongo, das war ja, wie du eben gesagt hast, da war ja auch Belgien tatsächlich, war auch eine Kolonialmacht in dieser Zeit. Aber vornehmlich natürlich die Briten und die Franzosen. Und ja, wahrscheinlich in Marokko, hast du recht, sind sie da diese Feldwache, auf die sie stoßen, könnten Franzosen dann sein, eher. Aber wie gesagt, also eigentlich haben sie ja da nichts zu suchen, beziehungsweise haben da Strukturen geschaffen, die bis heute problematisch sind. Oder nachhallen, sagen wir mal so. Die Strukturen sind vielleicht weg, aber die Folgen nicht.
Ja, ansonsten so, der Charakter ist sehr, wir haben es schon gesagt, das hat vielleicht auch dann mit den Figuren zu tun, die teilweise nicht miteinander reden können, aber es ist sehr, es gibt immer so Motoren, die das dann wieder nach vorne treiben. Also es gibt kaum mal eine Pause, finde ich ganz angenehm. Man kann aber auch schnell abschalten. Also ich habe gemerkt, wie ich öfter mal zurückspulen oder zurückspringen musste, weil ich überhaupt nicht gerafft habe, was ist jetzt gerade nochmal passiert. Ist mir ein bisschen zu hektisch.
Ich wusste immer, dass es eigentlich auch völlig egal ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Todesurteil für eine Geschichte, wenn du irgendwann verstanden hast, ach so, ich bin jetzt gar nicht, was jetzt gerade gesagt wurde, habe ich jetzt nicht kapiert, aber ich brauche es auch nicht. Es spielt keine Rolle. Es ist kein Netzwerk, in das ich da eintauche, sondern es ist so ein Faden, an dem ich jetzt lang laufe und wenn ich da was hinten verpasst habe, ist es auch egal, ich komme eh raus am Ende. Ich kann dich ja nochmal damit belämmern, dass ich ja auch Romane geschrieben habe. Und auch das habe ich vielleicht schon mal gesagt. Mein erfolgreichster Roman, Super Lupo, Jeder Freund ist anders. Mhm. Da hatte ich mich orientiert an Dirty Dancing und hatte dann irgendwie so ein bisschen die Geschichte im Kopf und habe da dann meine Story drüber erzählt. Und zum Schluss erkennt man das gar nicht mehr wirklich. Aber mir hat es sehr geholfen, weil ja Plotting so schwierig ist. Und dann gab es mal eine Phase, wo ich ein neues Buch schreiben wollte und dachte dann so, ich klaue mir einfach eine von diesen geilen Tim und Struppi Geschichten. Da habe ich mich in eine Fevo einquartiert in Wilhelmshaven und hatte mir das Buch in einem Bahnhofskiosk gekauft, Tim und der blaue Lotus. Tim und Struppi und der blaue Lotus. Und habe da zum ersten Mal kapiert, dass diese Geschichten vollkommener Hirnfix sind, mit denen man nicht viel anfangen kann, also mit den meisten. Einige sind schon charmant und vieles erzählt sich auch über diese Reisen und hat dadurch seinen Reiz, aber es sind überhaupt keine guten Stories. Es wird nur immer wieder jemand gekidnappt und dann wird er wieder befreit und dann wird er wieder gekidnappt und es geht so hin und her und es ist nichts, wo halt so eine Substanz ist für eine richtige Story. Deshalb wundere dich nicht, wenn du da mal den Faden verloren hast.
Danke für diesen Hinweis.
Habe ich das auch schon so oft erzählt? Egal.
Nee. Aber ich dachte auch gerade, ich hab ja mal einen Roman geschrieben und da ging es um eine Matratzenlieferung. Da dachte ich, kommt jetzt. Und zwar ist Folgendes passiert in dem Buch. Nee, vielleicht können wir mal zu den Sprechern kommen. Das ist, außer du hast noch was davor. Weil ich so ein bisschen begeistert war. Als jemand, der diese Reihe nicht kannte, war ich sehr begeistert von den Stimmen, die mir hier begegnen.
Ja, Felix, dann hau raus.
Und zwar hau ich Folgendes raus. Und zwar, dass hier tatsächlich, das ist eh auffällig in diesem Hörspiel, da tauchen durchaus Stimmen auf, die man von Europa kennt. Und die von Tim, die ich für sehr zentral halte, die kenne ich jetzt aber nur so vereinzelt von Europa. Aber kenne ich zum Beispiel, du weißt, jetzt wird mir wieder warm ums Herz, die Schwarze Sieben haben wir hier schon mal besprochen. Das hat mich wahnsinnig geprägt als Kind. Und da ist Lutz Schnell, der Tim-Sprecher, ist eben auch einer von denen. Ich glaube sogar der Anführer, der da häufiger auftaucht. Dann hatte ich auch ein Einzelhörspiel, Abenteuer in der Vollmondnacht. Wer mit mir da drüber nerden will, kann gerne mal schreiben. Auch so ein 70er-Hörspiel, da hat er auch mitgesprochen. Also da habe ich wahnsinnige Kindheitserinnerungen mit dem Typen. Wir hören ihn hier nochmal.
Sie haben mich offensichtlich ganz unten im Laderaum verstaut. Sagen Sie mal, wie lange soll dieser Spaß noch dauern?
Ja, und Lutz Schnell kann man eben auch gut kennen. Also in erster Linie Synchronsprecher auch, aber ganz viel Hörspiel gemacht, Hörbuch auch, Schauspieler auch. Das Interessante hier ist, ich habe es auch nochmal kontrolliert, es stimmt auch, in diesen komischen Tim und Struppi Filmen, also das sind ja so ganz alte Filme aus den 60ern oder 50ern vielleicht sogar, Zeichentrickfilme, die hier offensichtlich aber später erst ins Deutsche synchronisiert wurden, da spricht ja auch den Tim. Tatsächlich. Dann haben sie ihn hier genommen nochmal. Und er war dann eine Zeit lang auch heute nicht mehr. Eine Zeit lang war er von Mads Mikkelsen, der Synchronsprecher, der Deutsche. Und so weiter. Die Stimme kann man kennen.
Vornehm, ja klar, wenn man aus gutem Hause kommt, dann hat man immer viel Lutz Schnell gehört. Mir war er eben nicht als proletarisches Kind nicht so präsent. Ne, Max Mikkelsen, das war einfach eine Nummer zu groß für uns. Aber gut, wenn das bei dir so ein- und ausgegangen ist. Ich hatte so einen andere Aversion gegen ihn, weil ich, lach mich nicht aus, wir lesen uns das hier mit Quitty Seeds. Ich habe sie schon erwähnt vorhin und ihr gehört auch diese ganzen Tim und Struppi Hefte, lesen uns das immer gegenseitig vor und sie spricht dann immer den Tim und weil es ja so viele Figuren gibt in so einem Heftchen, muss man halt gucken, dass man die ein bisschen sprachlich voneinander absetzt und sie liest den immer wie ein ganz kleines Kind mit so einer hohen Stimme.
Ja, Struppi, beiß mir die Fesseln durch, mein treuer Kamerad.
Und irgendwie hatte ich erwartet natürlich jetzt, nachdem ich das so oft vorgelesen bekam, dass auch Lutz Schnell so sprechen müsste und fand, Tim ist mir viel zu erwachsen. Also mir gefällt diese etwas goldige, infantile Version, die ich mir da jetzt zusammen imaginiert habe über diese Vorlesungen, viel besser als das Original.
Die Erfahrung habe ich jetzt nicht machen können, deswegen, ich war schon recht zufrieden hier. Aber es unterstreicht halt die Reife, die aber auch in der Figur ja drin zu sein scheint. Ne? Das ist ja ein gestandener Mann.
Beiß meine Fesseln durch.
Ja, der kann trotzdem so sprechen. Gerade das macht ihn so sympathisch und hebt ihn ein bisschen ab von diesem Obelix, den du immer so abfeierst.
Naja.
Haben wir noch Sprecher? Es sind doch noch einige da. Wer könnte denn noch mal für uns interessant sein? Ich würde sagen, über Struppi hast du dich doch schon so ein bisschen ausgelassen, unser Erzähler.
Ja, ich hatte beim Hören gerade halbwegs verdaut, dass da jetzt irgendwie der aus der Schwarzen Sieben hier mitspricht. Und dann habe ich diese Stimme hier gehört. Struppi.
Tim und ich machten uns auf, die Laderäume zu untersuchen. Vorsichtshalber verriegelte Tim die Tür von innen.
Und da ging für mich, weißt du, wie in so einem Film mit so einem Effekt, auf einmal so ein Zone-In oder Zone-Out, je nachdem, gehen so Türen auf und plötzlich ist so eine Zeitreise im Gange, wie bei Zurück in die Zukunft. Und da dachte ich so, what, diese Stimme, woher kenne ich diese Stimme? Ich drehe gleich durch. Also irgendwie eine Stimme, die ich ewig nicht gehört habe und die ist so tief in mir verankert und ich wusste nicht, woher. Wolfgang Buresch heißt der Mann, ist dieses Jahr gestorben. Ich habe mich dann natürlich schlau gemacht. Ich hatte einen Verdacht. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ich kenne den von einem Hörspiel, das ich hatte. Ich wusste aber erst nicht, wie es heißt. Dann habe ich gegoogelt und dann habe ich es rausgekriegt. Und zwar ist Wolfgang Buresch hier richtig gecastet worden, denn er ist einer der berühmtesten Tiersprecher gewesen. Klingt jetzt blöd, aber der hat tatsächlich schon vor Tim und Struppi schon die ganze Zeit Tiere gesprochen. Und hat das so geil gemacht, dass man halt irgendwie dachte so, hey, wer kann einen guten Hund sprechen? Ja, der Typ halt, ne? Weil er hat eben auch schon früher MV Michael hat er gesprochen und Felix Lochnase hatte ich eine Platte. Und Felix Lochnase, das war eine Hörspielreihe, musst du dir vorstellen. Da war auf dem Cover oben rechts oder links war halt Felix Lochnase drauf. Und der hat immer dann einen Satz gesprochen, bevor das Hörspiel losging. Und dann fing irgendein Hörspiel an. Das war aber immer ein anderes. Also war quasi so das Audio-Label, in Anführungszeichen. Da kam wie so ein Jingle, kam Felix Lochnase. Und das hat der gesprochen.
Felix Lochnase, wie willst du mich denn noch nennen? Also es darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe letztens mit, der kennst du ja auch, mit Miss Pepstein, wenn ich sagen darf, unserem Konkurrenzsender hier bei Komküssen Hörspiele, da haben wir über Ludwig Poolnase gesprochen. Da war ich auch die ganze Zeit schon genervt von dem Namen erst. Das ist auch Henning Fenske gewesen.
Ah, okay.
Ja, wie die Autos rückwärts fuhren, ganz tolle Sache. Felix Lochnase, Ludwig Poolnase, Amanda Windelswerk. Meine Welt ist so bereichert durch euch Hörspiel-Freaks.
Ja, lass Miranda, denn sie will ja. Ja, Wolfgang Buresch, also wirklich interessante Figur auch. Der war beim NDR Redakteur und hat dann eben auch nicht nur dieses sprecherische Talent gehabt, sondern hat er eben auch richtig Kinderprogramm gestaltet als Redakteur und auch als Autor und hat da ganz viel gerissen. Und diese ARD-Sachen, Hase Cäsar, Maxi Fund und Mini Fund, das kannte ich jetzt nicht, plumper Quatsch, MV Michael hatte ich schon erwähnt, da hat er eben auch immer so mitgesprochen, so Handpuppen, so komische. Und deswegen hat er das raus und deswegen nagelt der das hier auch ziemlich, finde ich. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Ja, können wir nochmal die Hundegeräusche ganz am Anfang einspielen? Da ist nämlich, die Eröffnungsszene ist ja so, dass Struppi an einer Dose irgendwie rummacht und dadurch wird Tim auf die aufmerksam. Und da, finde ich, hat dein geliebter Wolfgang Buresch, rest in peace, aber nicht gerade viel gemacht. Es ist irgendwie geloopt.
Struppi, das musste ja mal kommen. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst deine Schnauze nicht in jeden Mülleimer stecken? Siehst du? Jetzt kriegst du sie nicht mehr raus aus der Konservendose.
Ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Da war ich aber noch so mit meinen Emotionen beschäftigt, weißt du?
Du hast diese rosa-rote Buresch-Brille mal wieder auf.
Mhm, absolut, ja. Ich weiß zwar erst seit wenigen Tagen, wie er heißt, aber die Stimme ist mein Freund.
Typisch. Also Felix, ich werde dich jetzt mal aus dieser Geschichte rausbefreien und möchte mit dir nochmal über Schulz und Schulz sprechen. Das sind die beiden Superdetektive, wie wir sie im Klappentext präsentiert bekommen haben. Und jeder, der die Tim und Struppi kennt, weiß, das Gegenteil ist der Fall. Und die sind ja, finde ich, in den Comics auch so ein bisschen nervig. Also weil, wer sie nicht kennt, die vollenden nicht ihre Sätze, sondern der eine wiederholt den Satz von dem anderen immer und addiert nur so ein Wort oder variiert ein Wort. Und man denkt, es ist so ein bisschen nervig, also weil es nicht so lustige Sachen sind. Also man könnte sich ja vorstellen, dass so zwei Leute immer sich so Gags zuschustern, auch unfreiwillige. Aber hier ist es einfach nur so, dass die sich so wiederholen. Aber das fand ich jetzt in dem Hörspiel richtig gut, weil das ist so ein Audio-Ding, was das passt toll auf eine Hörspielkassette. Währenddessen, wenn Tim da durch die halbe Welt fliegt und wir sehen diese Kulissen natürlich nicht wie im Comic, das ist ein ziemlicher Mangel. Währenddessen Schulz und Schulz sind ein Gewinn tatsächlich für das Audioerlebnis.
Welche Freude, den lieben Tim mal wieder zu sehen.
Ich würde sogar sagen, welch große Freude, den lieben Tim mal wieder zu sehen.
Ich hätte mir fast noch gewünscht, dass das dieselbe Stimme ist, die um halt noch das noch mal diese Doppelidentität noch mehr zu betonen, dass sich ein Typ halt zwei Stimmen so ein bisschen aneignet, aber dass man auch wirklich merkt, dass die nicht zwei verschiedene Leute sind, sondern so gleich sind. Wie in dem Comic sehen die auch identisch aus.
Ja, das stimmt. Ja, und dann haben wir ja auch eigentlich alle Figuren schon durch. Gibt's halt noch Captain Haddock und das ist natürlich ein Riesen-Highlight für alle, die es nicht wissen, denn es ist Java Jim, Gottfried Kramer.
Oh, warum? Ja, aber ich habe versprochen, nicht mehr zu trinken und ich halte mein Wort.
Solche Truhen haben es Martha kept.
Genau, so sieht's aus. Und den natürlich die ganze Zeit besoffen zu haben, vielleicht war er es auch einfach, da müsste man mal jemanden fragen, der dabei war bei der Produktion. Also das ist schon relativ stark tatsächlich. Das sind wirklich gute Stimmen, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre so dritte Reihe. Aber das finde ich schon sehr stark.
Wenn man eben sieht, welcher Cast dahinter steht, die Idee eben Struppi zum Erzähler zu machen ist gut und das Einzige, was ein Problem ist, ist halt, diese Storys sich nicht so richtig eignen, weil sie keine richtigen Storys sind, kann man der Serie eigentlich nichts vorwerfen. Also man hat da dieses Franchise bekommen und hat das Beste draus gemacht. Gut, den Song hätte ich ein bisschen anders gemacht.
Teilweise auch wirklich, nicht immer, aber teilweise wirklich auch übertrieben geil mit den Geräuschen. Hier wird auch einfach von dem Sprecher Lutz Schnell tatsächlich, vermute ich, während er das spricht, auch genau das gemacht, was er da machen soll. Wir hören mal rein und hören mal auf das Gekritzel.
Das ist ein K. Das ist ein A. Und das ist ein R oder ein I. So.
Sowas finde ich immer toll, wenn man dann wirklich so eine Stiftführung hört und sogar am Rhythmus so erkennt, er macht das jetzt wirklich. Also das finde ich sehr immersiv, wie man so neudeutsch sagt. Das müsste man ja nicht so machen. Manchmal hört man da einfach nur so ein bisschen Papier rascheln, so, hier, ne? Reicht, fertig. Das ist mehr so eine Symbolebene, aber wenn es dann so konkret wird, das finde ich immer spitze. Da bin ich ein Riesenfan von.
Ja, also ich finde, Maritim ist auch wirklich unter Wert geschlagen, ist ja das Label, was quasi so ein Stück weit untergegangen ist, von dem, was letztlich dann übrig geblieben ist. Da ist alles von Europa subsumiert worden. Alles ist letztlich dann dieses Label, was natürlich auch vollkommen okay ist, aber Maritim müsste man wirklich noch mal mehr einsteigen. Also ich habe mich auch geärgert, dass wir damals, als ich über Edgar Wallace gesprochen habe mit dir, dass ich da die Europa-Folge benutzt habe und nicht die mit Manfred Krug und Sascha Dräger aus eben der Maritim-Reihe. Vielleicht mache ich das noch irgendwann mal, Felix, wenn du Lust hast.
Gerne. Ansonsten Trivia am Rande. Es gibt eine Szene, die hat dir sicherlich auch gut gefallen. Und die ist vielleicht auch so ein kleines Highlight in der Serie, weil die Hauptfiguren so gleich werden plötzlich. Der Unterschied, den sie am Anfang haben, einer trinkt nicht, der andere ist nur besoffen, wird nämlich mal kurz ausgeglichen und zwar in dieser Szene hier.
Bei mir dreht sich alles. Wie lustig. Da sind zwei Struppis. Kommt schon mal her, ihr zwei. Na kommt. Kommt.
Da sind sie, glaube ich, schon, ja, sind sie in Marokko schon. Und dann haben sie eben keine Waffen und dann werfen sie mit Weinflaschen und so weiter und Fässern, glaube ich, sogar werden da gerollt und alles geht kaputt in diesem Kellergewölbe. Und dann werden beide sehr, sehr schnell betrunken von Weindunst. Und ich muss sagen, ich habe das in das Skript geschrieben vor einigen Tagen mit einer großen Arroganz, genau wie wir vorhin uns aufgeregt haben, wie liederlich irgendwelche Produkte gemacht werden, ne? Hier, da sind die beiden Typen, die jetzt da vom Balkon aus da richten. Und hier muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Man kann von Weindunst betrunken werden. Es stimmt tatsächlich. Hast du es schon mal gehört?
Hast du es jetzt probiert am Wochenende oder was meinst du damit?
Nee, ich habe es gegoogelt tatsächlich. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, klar, es ist jedem schon mal irgendwie eine Flasche Bier oder Wein runtergefallen. Da hatte man jetzt nicht das Gefühl in der WG-Küche, dass alle direkt besoffen sind. Aber wenn man da jetzt eine Weile drin sitzt und da ist ein ganzes Fass ausgelaufen, dann geht das über die Atmung extrem schnell ins Gehirn angeblich. Also es kann richtig gefährlich sein auch.
Kann ich mir schon vorstellen. Ich habe einmal Poppers genommen. Das ist ja auch was man schnüffelt. Da werden dann ganz die so Gefäß erweitern. Man ist dann irgendwie entspannt, aber der Herzschlag beschleunigt sich. Ist so eine Sexdroge eigentlich immer gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die noch so hoch im Kurs steht. Oder früher, was weiß ich, du kennst es ja, wenn du irgendwem einen Heiratsantrag gemacht hast und die Person ist in Ohnmacht gefallen, dann hat man ja so Riechsalz dann hingehalten. Ja. Um das sowas ist, hat schon, das kann schon eben Effekt auf das zentrale Nervensystem haben, und warum dann nicht auch Alkoholdämpfe?
Ja. Ja. Und deswegen wird auch so gewarnt, so ein bisschen, also wenn man zum Beispiel so Trockeneis mit Alkohol übergießt, entsteht halt auch so ein Dampf. Und das, also gibt es so Getränke, die man so zu sich nimmt, und das kann so ein bisschen, wenn man damit nicht umzugehen weiß, kann das wohl so ein bisschen gefährlich sein und die Lunge sogar schädigen.
Oh.
Naja, aber trotzdem, ich habe es jetzt noch nie erlebt, ich habe noch nie davon gehört. Vielleicht ist das ein bisschen aus der Mode gekommen.
Geil, Trockeneisnebel, aber aus Alkohol. Also ich bin schon, also na, vielleicht aus so einem schönen Likör, dass es auch so eine Farbe hat, so Pfeffi oder Blue Curaçao. Ich bin leider schon ein bisschen interessiert.
Für mich als Fazit eine Riesenüberraschung. Ich habe auch ein bisschen Bock, da weiterzumachen. Kann mir aber vorstellen, also wenn das jetzt alles immer nur so gehetzt ist, also wenn es da gar nicht mal so eine ruhigere Phase gibt oder ne, so Introspektion, mal ein bisschen Pause, dann bin ich auch so ein bisschen, dann habe ich die Nerven dafür nicht, leider. Aber so von der Welt her, die mir da jetzt aufgeschlossen wurde, durch die lieben Hörenden, die das so aggressiv gefordert haben, das hat schon gut funktioniert bei mir auf jeden Fall.
Mir geht's genauso, dass ich gerne da auch noch mal was weiterhören möchte. Es gibt so ein paar Bände, die ich auch besser kenne als die Krabbe mit den goldenen Scheren und die ich sehr mag. Und die würde ich mir natürlich mal anhören. Allerdings ist das zum Beispiel sowas wie Der geheimnisvolle Stern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da strandet Tim auf einer Insel und da werden dann Pilze werden ganz riesig und auch Insekten. Also es ist auch eine Folge, die ich sehr mag, aber weil sie so schön visuell erzählt ist. Das ist auch etwas, von dem ich mir eigentlich wenig verspreche, das mir nur erzählen zu lassen. Aber das werde ich machen. Also, dass ich mal die zwei, drei Folgen, die ich sehr gerne gelesen habe, dann mal höre, um rauszufinden, wie das taugt. Hier stößt es halt ganz schnell, wie ich schon ein paar Mal sagte, an die Grenze dieser Story, die halt nichts hergibt als Erzählung, als Hörspiel.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge, denn ich vermute, dein Quiz willst du nicht haben.
Was?
Bist ja nicht so ein Quizzer. Ist ja meistens habe ich ja so richtig Bock drauf, aber du ja nicht so, ne?
Ich liebe Quiz und das weißt du auch, Felix, und du darfst mich nicht so teasen.
Na gut, dann kommt hier jetzt dein Quiz. Geht auch ganz schnell.
Oh, Felix, ich habe mir nämlich schon so vorgestellt, was das Quiz sein könnte, weil in dem Skript erwähnst du, das mit dem Hund kommt bei dir so ein bisschen öfter vor. Und ich hatte mir so das Quiz gewünscht, dass du mir unterschiedliche Hunde vorspielst aus TKKG, also Timmy von den fünf Freunden und Oscar von TKKG, und ich die unterscheiden muss. Ist das wahr?
Ja, also was glaubst du eigentlich, wie viele Stunden ich in diesen Podcast investiere? Ja, ich hätte gerne so ein Quiz, da müsste aber mal jemand im brasilianischen Regenwald nochmal so einen Ton nehmen von so einem seltenen Vogel. Nee, ich habe, worauf Linus anspielt ist, wir machen immer, in dem Skript steht immer unten Quiz und dann schreibt jeder jedes Mal einen Satz für den anderen auf. Und da habe ich hingeschrieben, weil ich ja so ein Feingeist bin, mit Wörtern auch richtig gut umgehen kann, habe ich geschrieben, Linus ist auf den Hund gekommen. Natürlich in der Hoffnung, dass er denkt, es geht um den Hund.
Ja, das habe ich jetzt gedacht.
Ich bin doch nicht blöd. Nee, es geht nicht um den Hund.
Mann, jetzt habe ich das Falsche gelernt.
Aber ich habe trotzdem Angst, weil du so drin bist. Ich habe jetzt auch in der Folge gemerkt, dass du mehr drin bist, als ich mir erhofft habe, dass du das einfach weißt hier. Leider. Das könnte einfach sein. Ich mach's schnell. Die Leute langweilen sich schon. Wie heißen Schulze und Schulze im Original? A. Jus et Jus. Also ich kann dir auch die Schreibweise sagen, was interessiert, weil Schulze und Schulze, nur zur Erklärung, sind ja unterschiedlich geschrieben im Deutsch. Ne? Einmal mit Z, einmal mit TZ. Und das ist im Original auch schon so. Also Jus et Jus, also Jus und Jus, Bernard und Bernard, Moreau und Moreau oder Dupont und Dupont.
Ich habe mir jetzt nur die Hälfte notieren können, weil
ich sag's nochmal ganz schnell. Jus und Jus, also einmal mit S, einmal mit T, ja, hinten. Bernard und Bernard, einmal mit D, einmal mit T. Moreau und Moreau, einmal E-A-U und einmal E-A-U-X. Und Dupont und Dupont, einmal mit D, einmal mit T.
Ich würde mich, ach, ist alles ganz schön eigentlich, ich will es auch nicht zu lang machen. Dann sag ich mal Jus und Jus, das hat mir am besten gefallen.
Das freut mich sehr, denn das habe ich mir ausgedacht. Richtig ist Dupont et
Dupont. Das wollte ich eigentlich nehmen. Oh Mann, fuck.
Oder die beiden anderen noch.
Nein, ich schwöre es wirklich. Der Blitz soll mich treffen, wenn ich das nicht eigentlich nehmen wollte. Aber dann dachte ich, am Anfang hast du bei dem Jus und Jus vielleicht was zu erkennen gegeben in deiner Mimik. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Pokerface.
Auf den Hund gekommen, wie ich gesagt habe. Naja. Dann ist das jetzt auch schon die letzte Folge für dieses Schuljahr, wollte ich schon sagen. Nein, für dieses Kalenderjahr gewesen. Aber ich glaube, wir können schon mal vorausschicken, die nächste Folge, wenn es gelingt, denn du wirst sie schneiden, ist nicht klassisch eine Linus-Folge, sondern mehr so eine Spezialfolge. Ich glaube, wir sagen noch nicht genau was. Ich möchte nur dazu sagen, wenn es klappt, wenn du sie gut genug machst, wird es ein Goldstandard für deutsche Hörspiel-Podcasts. Oder wie siehst du das?
Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. Versäumt nicht die nächste Episode von Ausnahme der Rose. Ihr werdet mit den Ohren schlackern.
In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sage tschüss und einen schönen Tag noch. Wiederschauen. Tschüss.
Ausnahme der Rose. Boom.